Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vorlesung an der Kunsthochschule für Medien in Köln in einem Bereich, der gleichzeitig ein Basisseminar ist für die Studierenden der Kunsthochschule, aber offen für Gäste. Die begrüße ich auch ganz herzlich. Ich sehe schon, dass es aus diesem Bereich unter Ihnen welche hat, was mich sehr freut. Insbesondere auch im Zusammenhang mit der Kunstgeschichte der Universität Köln als eine Kooperationsmöglichkeit angeboten in diesem Semester. Also eine Vorlesung, die wieder gewohnt Gesprächsmöglichkeiten bietet. Ich möchte über die strukturellen Bereiche in Bezug auf die Studierenden, die Qualifikationsmöglichkeiten und so weiter dann das nächste Mal etwas sagen, damit wir nicht mit so etwas beginnen, wiewohl es wichtig ist. Etwas möchte ich allerdings nachtragen. Dieses Basisseminar Grundstudium, leider fehlte die Bezeichnung im Vorlesungsverzeichnis. Es handelt sich um die Geschichte der Künste im medialen Kontext, Doppelpunkt Geschichte der bildenden Künste. Das ist der Bereich des Basisseminars, in dem die Studierenden der Kunsthochschule für Medien hier auch eben ihre Qualifikationen erwerben können. Das tut mir leid, dass diese Sektorenbezeichnung fehlt. Das ist nämlich wichtig für die Tatsache oder die Berücksichtigung der Tatsache, dass Sie ja diese Basisseminarien wechseln müssen. Sie können ja nicht in der Bereich der Kunstgeschichte alle Ihre Qualifikationen machen im Grundstudium. Deshalb, dieses ist in dem Semester ein Exklusivangebot für die Geschichte der bildenden Künste, also Kunstgeschichte im medialen Kontext, Doppelpunkt, Geschichte der bildenden Künste. Es gibt dasselbe ja dann mit Filmgeschichte auch als ein Basisseminarangebot. Auch möchte ich dazu sagen, dass Sie sich dann nicht wundern sollten, wenn im nächsten Semester nochmal ein Basisseminar Grundstudium von mir angeboten wird, ebenfalls in Kunstgeschichte. Das hat mit Absprachen unter den Kollegen zu tun, immer alternierend zwei Semester, damit diejenigen, die neu eintreten, auch die Möglichkeit haben, gleich Kunstgeschichte mit besuchen zu können. Die Themen sind entsprechend abgestimmt. Es sind immer semesterbezogene Einheiten, die jetzt keinerlei Voraussetzungen haben müssen. Es ist nicht kontinuierlich aufgebaut. Das unterscheidet diese Angebote von dem, was ein kunsthistorisches Seminar einer Universität für die eigenen Studierenden anbieten kann. Das ist eine andere Methode des eher exemplarischen Arbeitens. Aber grundsätzlich habe ich es mir so überlegt, dass in diesem Semester das Angebot in Bezug auf das 20. Jahrhundert versucht, Modelle Ihnen zu zeigen, die ganz bestimmte Fragen aufwerfen. Ich werde gleich auf den Titel und die Programmatik nochmal eingehen. Und im nächsten Semester möchte ich dann den Zusammenhang der Kunsttheorie und der Künste quer durch die Jahrhunderte etwas genauer betrachten. Aber wie gesagt, das ist keine Fortsetzung, das ist dann ein wiederum in sich relevantes Thema, das sich mit diesem nicht überschneidet. Das ist vielleicht das Wichtigste. Also diejenigen, die sich für Kunstgeschichte interessieren und sind herzlich eingeladen, hier die Vorlesungen in Betracht zu ziehen, denn die Themen sind nicht repetitiv angelegt. Also Sie werden es nicht erleben. Und dann, wenn, dann dürfen Sie zu mir kommen und mich darauf hinweisen, entsprechend mit strafendem Blick. Ich garantiere Ihnen, dass Sie über die neun Semester, in denen Sie hier sind, nicht zweimal dasselbe angeboten kriegen von mir. Das muss so sein. Also das wäre die Akzentuierung in diesem Semester. Was bleibt an systematischen Erfahrungen der Künste aus dem 20. Jahrhundert in Bezug der Kunst zur auch Philosophie, die die Künste extrem stark begleitet haben im 20. Jahrhundert. Und im nächsten Semester geht es dann um das engere Verhältnis der Kunst und der Kunsttheorie, weil Kunsttheorie immer ein fundierender Bestandteil, eine Grundlage der künstlerischen Praktik gewesen ist. Im Unterschied zu allem, was man sonst so erzählt, ist das ein Bestandteil der künstlerischen Praktik und gleichzeitig ein Reflexionsmedium und eine Grundlage. Also damit beschäftigen wir uns dann im nächsten Semester. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn, das möchte ich auch dazu sagen, wenn diese Vorlesung Ihre freundliche, geneigte Betrachtung finden könnte über die Tatsache der Qualifikationsanforderungen hinaus, denn Es ist auch gedacht als eine der Informationsveranstaltungen an der Kunsthochschule. Das ist ein persönliches Interesse. Ich meine, man muss auch überblicksartige Informationen zu bieten versuchen, unabhängig davon, dass sie dann auch noch ihre Qualifikationen erwerben. Also deshalb heißt es eben zwar Basisseminar, weil das die Schiene ist, um die es geht, aber es ist als Vorlesung gedacht, offen für Gasthörerinnen und Hörer oder für Gäste. Und das heißt eben auch quasi in der Funktion des Gastes auch an der Kunsthochschule, wenn Sie auch vom Hauptstudium können, dürfen Sie natürlich auch diese Vorlesung besuchen, wenn sie fürs Grundstudium angeboten ist. Das ist selbstverständlich eben eine Idee. Es ist aber hier nicht möglich, einfach das als allgemeine Vorlesung anzubieten. Das bedürfte eines wahrscheinlich 15-jährigen Reformdiskussionsprozesses an deutschen Hochschulen, wenn man hier eine solche Schiene einführen würde. Aber faktisch ist das auch gedacht. Das Einzige, was ich heute organisatorisch mache, ist, ich lasse eine Liste rumgehen, wo Sie bitte Ihren Namen eintragen möchten und die E-Mail-Adresse. Wer keine E-Mail-Adresse hat, darf ersatzweise auch die Telefonnummer eintragen, damit Sie für dringende Mitteilungen auch erreichbar wären. Ja? Und diejenigen, die Gast sind, machen vielleicht ein G hinter, also ganz am Schluss der Linie, damit das sichtbar wird, wer von der Hochschule ist und wer hier als Gast die Veranstaltung besucht. Damit aber genug erstmal der organisatorischen Hinweise. Jetzt geht es um die Inhalte. Ich habe drei Leitworte genannt. Übrigens vielleicht das Interesse, ich möchte pünktlich beginnen, das heißt dann, wahrscheinlich wird es dann 5 bis 7 Minuten später, aber eigentlich 10:30, damit ich dann wirklich auch 13 Uhr spätestens aufhören kann. Das heißt nicht, dass wir immer 2,5 Stunden machen. Wir machen das im Übrigen ohne Pause, das hat keinen Sinn, eine Pause zu machen. Aber ich würde spätestens 13:00 wird hier natürlich dann auch wieder beendet. Möglicherweise auch etwas früher, je nachdem, wie sich das hier entwickelt. Aber ich würde relativ pünktlich beginnen wollen. Wäre eine Bitte, auch jedes Semester wiederholt, aber macht ja nichts. Also drei Begriffe, Brechungen, Setzungen, Expansionen, bilden das Leitmotiv. Brechungen, das ist nicht selbstverständlich, dass in der Entwicklung der Künste es auf das ankommt, was jeweils noch nicht gemacht worden ist. Das heißt, eine ganz bewusste Verletzung der bisherigen Darstellungskonventionen zum Beispiel oder der bisherigen Kunstauffassungen. Das ist sicher etwas Kennzeichnendes für das 20. Jahrhundert. Der zweite Leitbegriff ist die Setzung. Man orientiert sich auch in der Rezeption der Kunst durchaus an programmatischen Äußerungen in Theorie und künstlerischer Praktik. Man erwartet von Künstlerinnen und Künstlern, dass eben etwas gesetzt wird und dass man sich mit dieser Setzung dann auseinandersetzen kann. Und das dritte ist das Stichwort der Expansionen. Das wird uns ganz besonders beschäftigen, weil es eigentlich mehr oder weniger seit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts üblich geworden ist, die jeweils neuen künstlerischen Konzepte tatsächlich mit diesem Gedanken der Ausdehnung oder des Übertretens oder des Übergreifens in Verbindung zu bringen. Das erste war, wenn Sie an Les Demoiselles d'Avignon von Picasso denken, 1907 beispielsweise, oder auch das, was die damaligen Wilden in Dresden gemacht haben, also Kirchner und die Brücke und so weiter, oder die Fauves, die Wilden in Frankreich, Henri Matisse und andere, dass eben bewusst jetzt dieses neue sprachliche Material, also die Codes der Kunst, nicht mehr aus der bisherigen Tradition genommen werden, sondern aus etwas, was vorher als künstlerische Grundlage noch nicht berücksichtigt war. Ich bitte Handys auszuschalten künftig beim Eintreten in die Vorlesung. Also etwas, was vorher noch nicht da war, zum Beispiel das Phänomen der Maske, die aus Afrika stammte, in dem Falle, was Picasso berücksichtigte, oder das, was Kirchner und seine damaligen Kollegen, die ja übrigens mehr sich mit Architektur beschäftigten, im Ethnologischen Museum in Dresden beispielsweise studierten. Also die gingen ja nicht ins Kunstmuseum, sondern in ein Völkerkundemuseum, um sich anregen zu lassen durch neue ästhetische Gebilde. Das ist natürlich auch eine Expansion oder eine Ausdehnung des künstlerischen Materials. Beispielsweise Georges Braque wird schon während des Ersten Weltkrieges Bilder ja malen, die er aber ergänzt mit Leimschichten, auf die er Sand wirft, zum Beispiel. Also nicht mehr mit Pigment- oder Ölfarbe nur gemalte Bilder, sondern jetzt auch stofflich, plastisch werdende Bilder, die mit Sandschichten versetzt werden. Also auch das eine Expansion, das sind nur die Anfänge einer unglaublich reichhaltigen Bemühung um die Ausdehnung des künstlerischen Materials. Und man kann natürlich am Ende des 20. Jahrhunderts sagen, es gibt schlichtweg kein im Universum denkbares Material, biologisch, physikalisch, chemisch, wie auch immer gedacht, das nicht Träger künstlerischen Ausdrucks sein könnte. Das ganze Universum ist schon zur Kunst erklärt worden. Also alles solches durch die Erzskulptur von Manzoni in den 1950er Jahren zum Beispiel, der einen Sockel auf die Erde stellte, umgedreht und die Erde anschrieb mit der Schrift nach unten, sodass die ganze Erde auf dem Sockel der Kunst steht, die sich im Universum bewegt zum Beispiel. Andy Warhol, von dem heute noch die Rede sein wird, wollte ja konzeptuell ganze Straßenzüge New Yorks zum Kunstwerk erklären, nur weil er durch sie hindurchspaziert ist. Also die Segnungen des Künstlers bezogen auf die Stadt als Kunstwerk reklamieren wollte. Nur zwei Beispiele, viele andere, auch weniger appetitliche in Bezug auf die Ekelträchtigkeit des Materials, das Kunst prozessiert, wäre zu nennen. Auch davon wird noch die Rede sein. Also es scheint so, wie der schlechte Witz der Postmoderne es formulierte, anything goes. Wenn auch Paul Feyerabend, der diesen Slogan erfunden hat in den 1970er Jahren, damit etwas anderes meinte, also nicht meinte, es geht alles, sondern nur, es geht alles, was geht, also nach Bedingungen. Aber es gibt so ein Gefühl wieder, es gibt keine Doktrin, es gibt Beliebigkeit, lassen Sie uns das jetzt erstmal positiv nehmen, es gibt beliebig gleichwertige Möglichkeiten künstlerischen Entwerfens und des Kunstprozesses. Beliebig gleichwertige, nicht beliebig gleichgültige oder indifferente, eben im Sinne des abwertenden Beliebigen. Also das deutet eben darauf hin, dass es eine übergreifende Doktrin nicht mehr gibt, und genau deshalb ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie Künstlerinnen und Künstler sich jetzt mit ernsthaften Anliegen unverwechselbar machen in diesem Bereich. Und deshalb geht es hier auch um die Praxen im Verhältnis zu den Philosophien der bildenden Künste im 20. Jahrhundert. Das wäre ein riesiges Thema, das natürlich in mehreren Semestern, wie fast jedes Thema, das wir hier angehen, zu behandeln wäre. Dafür fehlt die Zeit, und auch Lehre hat, auch mit der freundlichen Aufmerksamkeit, die wir 2,5 Stunden die Woche dem Thema schenken, mit Zeitknappheit zu tun. Und deshalb sind Verdichtungen angesagt. Das möchte ich ganz grundsätzlich vorausschicken als eine methodische Bemerkung. Verdichtung heißt Reduktion, heißt möglicherweise auch Verzerrung. Und das zweite methodische Prinzip ist das, was die Hermeneutik ja auch immer benennt, nämlich der subjektive Standpunkt oder besser gesagt die subjektive Bewegung, die Drift. Gefällt mir besser, weil es etwas Dynamisches ist. Also die subjektive Drift des Vortragenden färbt natürlich auch das Material. Ich doziere hier nicht über Mathematik, also die übergreifend korrekt ist. Jeder, der sagt 2 plus 2 gleich 4, spricht eine Wahrheit aus, die nicht davon abhängt, wie er diese Wahrheit ausspricht. In unserem Falle ist das aber natürlich anders, denn meine Interessen an der Kunst färben ja die Stofflichkeit, es ist keine unbeteiligte Betrachtung, oder wenn Sie so wollen, die Ungerechtigkeit ist natürlich auch ein Prinzip dessen, was hier meine Darstellungen ermöglicht. Es kann ja sein, oder lassen Sie uns das mal vermuten, dass es auch bei mir so ist, dass ich nicht zu allen Dingen einen adäquaten Zugang habe, nur weil sie Kunst sind und ich als Kunstgeschichtsprofessor arbeite. Das muss man in Betracht ziehen. Das heißt, ich erzähle Ihnen hier aber auch nicht einfach nur eine subjektive Betrachtung, sondern ich versuche es zu reflektieren, also modellhaft zu reflektieren, wie man über bestimmte Konzepte der Kunst sprechen kann. So ernst ist es gemeint, so übergreifend auch, aber es bleibt selbstverständlich zu betrachten oder in Betracht zu ziehen, dass es eine subjektive Einfärbung gibt, die nicht geleugnet werden soll und die eben hier auch das Material organisiert. Und schon die Tatsache, dass ich meine, dass Philosophien in großer Nachbarschaft zur Kunst sich bewegen und innerhalb der Kunst eine große Rolle spielen, und zwar über die Tatsache hinaus, dass vielleicht einzelne Künstler sich wirklich auf Philosophien beziehen, das kommt zuweilen durchaus explizit vor, aber über diese Tatsache hinaus meine ich, dass dieses Verhältnis ein ausgesprochen enges ist. Das hat aber wiederum mit meiner eigenen Auffassung über dieses Verhältnis zu tun oder auch anders gesagt mit meiner Herkunft, die eine doppelte ist aus der Philosophie und der Kunstgeschichte. Ich habe Kunstgeschichte von Anfang an betrieben, als ich vor weit über 30 Jahren mein Studium aufnahm, in einem durchaus philosophischen Interesse von Anfang an. Also es ist keine Zusammenführung im Nachhinein schon, sondern mir schien immer die Kunst mit Fragen der Philosophie, der Erkenntnistheorie in ganz engem Sinne verbunden. Das wird aber keineswegs von Kunsthistorikern als solchen geteilt, ist auch gar nicht nötig. Insofern ist das auch bereits eine Besonderheit. Also das Schöne am Fach Kunstgeschichte, das eigentlich besser ist, auch als akademisches Fach, als oft die Rede der eigenen Kollegen darüber vermuten lässt, ist, dass es sehr viele verschiedene Konzeptionen zulässt oder dass man unentwegt streiten kann, ohne dass man das aber inquisitorisch machen muss. Also wenn man sagt, man lehnt eine bestimmte Auffassung von Kunstgeschichte ab oder sie erscheint einem ungenügend, dann geht es nicht darum, der entsprechenden Position den Zugang zum Gelände Kunstgeschichte zu verbieten oder verbieten zu wollen oder sie gar eliminieren zu wollen, sondern man kämpft eben für oder gegen bestimmte Auffassungen. Also das scheint mir eigentlich immer noch ein Modell auch des wissenschaftlichen Argumentationsprozesses zu sein. Wir haben insgesamt, wenn nicht höhere Gewalt ins Spiel kommt, die verschiedene Verkörperungen annehmen kann, nur nebenbei gesagt, also auch raumpolitische hier an der Hochschule, dann haben wir insgesamt 14 Termine oder 14 Möglichkeiten, dieses Thema der Brechungen, Setzungen und Expansionen vorzuführen. Und heute haben wir das Erste. Ich bin auch froh, dass Sie den Weg gefunden haben, denn eigentlich hätten wir ja jetzt eine andere Aula, die oben am Filzengraben sich befindet, dort wo die Tankstelle früher war, das ist ein Neubau, dort gibt es dann eine Aula. Die ist eigentlich offiziell seit Januar fertig, aber faktisch immer noch im Bau und wir sind erstmal hier, das ist eigentlich ganz gut. Weitere mögliche Wechsel werden dann angezeigt, also man muss sich ein bisschen auf Wachsamkeit einstellen, auch diesbezüglich. Gut, das erste Thema besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil möchte ich Ihnen eine historische Herleitung im Sinne einer Problemskizze geben über Konzepte der Malerei, also die Referenzproblematik. Was ist überhaupt das, was Kunst, Skulptur und dann vor allem Malerei bedeutet, beschreibt, worauf sie sich bezieht. Dieses Referenzproblem wird dann erörtert anhand der Pop Art und ganz speziell anhand von Andy Warhol und wird dann in einem dritten Teil im theoretischen Grundkern auf diese zugespitzte Erkenntnisproblematik bei Duchamp, Marcel Duchamp, hin orientiert. Und der Obertitel der heutigen Bemühungen, also der ersten Vorlesung, könnte man beschreiben als die Bilder und das reale Zeichen der Kunst und Lebensform. Es geht dabei eben um ästhetische und erkenntnistheoretische Probleme der Referenz von Bildern der Kunst im 20. Jahrhundert. Also Bilder und das reale Zeichen der Kunst und Lebensform. Ich beginne mit einer, dann Bildmaterial, das etwas zurückgreift, aber zunächst mit einer aktuellen Position, die ihn etwa schildert. Auch das ist ein hermeneutisches Prinzip. Wir gehen vom aktuellen Bestand aus, um zu sehen, wie die Kunst geworden ist, was sie uns heute gilt. Also was gilt uns heute Kunst? Uns relativ unspezifisch genommen. Es ist schon eine große Schwierigkeit, das eigentlich anschaulich zu definieren. Deshalb kann man es eigentlich nur unanschaulich definieren. Als Kunst gilt heute alles, was von der Gesellschaft als Kunst betrachtet wird. Das heißt, die Wertungsfrage ist zunächst einmal ausgeschlossen. Denn meistens diskutiert man ja im Hinblick von, ist das noch Kunst oder ist das Kunst? Im Hinblick darauf, ist es wertvolle Kunst, gute Kunst? Das ist dann natürlich schon eine zweite Frage. Aber zunächst müssen wir das einfach hinnehmen. Es gibt keine Möglichkeit, aus dem Verhältnis Kunst und Gesellschaft auszutreten, das von außen zu betrachten und zu sagen, was wären absolute Minimalbedingungen für Kunst im Sinne des Stofflichen. So wie man früher argumentiert hat. Früher hat man auch argumentiert, ja, Kunst muss eigenhändig gemacht sein. Sie betrifft wichtigste Themen der Menschheit zum Beispiel. Sie artikuliert eine bestimmte Sicht des Künstlers darauf. Das sind alles historische Konzeptionen, aber die sind nicht mehr selbstverständlich. Im Gegenteil, die Kunst hat ja irgendwann ganz bewusst begonnen, also genauer gesagt, Künstlerinnen und Künstler haben im 19. Jahrhundert begonnen, die Kunst nicht mehr auf das Schöne zu beziehen, sondern zum Beispiel auf das Hässliche, ganz bewusst. Also man hat ein Hässlichkeitstraining initiiert, wohl wissend, dass immer noch die Erwartung gegenüber der Kunst war, dass sie belehrt und dass sie etwas Schönes zeigt. Ich bemühe mich, die Dinge ganz einfach zu beschreiben diesbezüglich, aber das immer noch so, dass die wirklichen Sachverhalte getroffen werden. Also heute gibt es eigentlich nur eine systemtheoretische Definition. Man kann zeigen, es gibt ein Kunstsystem in der Gesellschaft. Von außen kann man heute kaum mehr plausibel nachvollziehen, worum es geht in weiten Strecken der Kunst, wenn man sich nicht dafür interessiert. Man kann niemandem klar machen, was die Bedeutung der Kunst ist, wenn jemand darauf beharrt, außerhalb des Kunstsystems zu bleiben. Es gibt aber auch keine Notwendigkeit, sich für Kunst zu interessieren. Umgekehrt, es ist aber auch nicht möglich, von Kunst etwas zu verstehen, wenn man sich nicht dafür interessiert. Man kann sagen, das wäre vielleicht eine Zuspitzung, eine gewisse Einschränkung. Geh ins Kunstmuseum. Aber du musst das Kunstmuseum ergänzen durch das Museum für zeitgenössische Kunst. Und dann das Museum für die ganz, ganz zeitgenössische Kunst und dann noch das Museum für die Aktualität. Das heißt dann meist nicht Museum, dann hat man schon die Schwierigkeit, gehört jetzt der Kunstverein noch dazu oder die Galerie oder muss man warten, bis durch irgendwelche Mechanismen im Museum das gesammelt ist, was für eine Zeit steht in der Auffassung einer späteren Generation. Die Idee des Kunstmuseums, die wir weiter in dem Semester nicht behandeln wollen, die ist aber ganz einfach zu verstehen. Sie datiert aus dem 18. Jahrhundert und man hatte die Vorstellung, dass die ästhetischen Erzeugnisse der Kunst einen Zeitgeist inkorporieren. Und dass das Kunstmuseum diese Zeitgeistlinie fortschreibt. Das heißt, das Kunstmuseum ist ein Ort, eigentlich ist es eine Zeitmaschine. Im eigentlichen Sinne, es ist ein Ort, in dem zukünftig vergangene Gegenwarten aufbewahrt werden werden. Ja? Also all das, was Gegenwart sein wird in der Zukunft, repräsentiert durch die großen Künstler, wird dann im Museum ein Konzept der Vergangenheit sein in Zukunft, das aber reaktualisiert werden kann. Ich sage es gleich noch einfacher, aber darum geht es im Wesentlichen. Zum Beispiel die griechische Skulptur, da gibt es eine sehr interessante Bemerkung des frühen Karl Marx. Und die ist besonders deshalb wichtig, weil Karl Marx ja ein Denker war, der alles auf die gesellschaftlichen Verhältnisse reduzieren wollte oder von diesen ableiten wollte. Und zwar die entwickelten gesellschaftlichen Verhältnisse, auch die technologischen Verhältnisse einer Zeit, waren für ihn die Grundlage über das, was die Menschen denken. Das heißt, es ist eine ganz klar in der geschichtlichen Zeit organisierte Fortschrittsphilosophie, die sagt, so wie die Menschen leben, technisch vermittelt, arbeiten, so wie die Produktionsverhältnisse sind und die Produktivkräfte, also Wissenschaft und Technologie, so denken die Menschen auch. Und da gibt es eine Bemerkung oder mehrere Bemerkungen ganz ausführlich bei Karl Marx im Frühwerk, aber das spielt jetzt keine Rolle, wo er sagt, das ist doch seltsam, dass wir wollen alles auf die Zeitbedingungen zurückführen, durch die wir das erklären. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Kunst der alten Griechen immer noch zeitgemäß ist und immer noch die Ideale der schönen Kunst inkorporiert, obwohl die Lebensverhältnisse der Griechen überhaupt nicht unsere sind, längst vergangen. Wie ist das möglich, sagt Karl Marx. Und da hat man einen Einblick in das Museum als eine Sammlung von Ungleichzeitigkeiten. Gut, aber das wäre, da müsste man sagen, wenn du wissen willst, was Kunst ist, geh ins Kunstmuseum. Und das ist keine schlechte Antwort, natürlich, denn dort kann man ja zumindest mal schauen, was da wie sich präsentiert. Ob dann diese Zeitgeistkonzeption wirklich ausreichend ist, ist eine ganz andere Frage. Oder ob unsere Zeit wirklich durch Polke, Richter und Baselitz irgendwann repräsentiert werden wird, ist dann nochmal eine zweite Frage. Aber darauf läuft es ja anscheinend hinaus im Moment, wenn man die Museumspolitik betrachtet. Also deshalb findet ja die unmittelbar noch nicht gefilterte zeitliche aktuelle Kunst eben nicht im Museum statt, sondern an anderen Orten, wo man noch nicht so recht weiß, wo, wie das gemeint ist. Und diese Kunst, die bewegt sich ganz bewusst über die Grenzen des Museums hinaus im Leben. Und das wird die Pop-Art, wird deshalb so von Bedeutung sein, weil das eine Kunst war, die programmatisch so sich situiert hat. Aber ich möchte Ihnen, um das Spiel der Künstlerinnen und Künstler mit diesem Phänomen nahezubringen, möchte ich etwas anderes kurz zitieren. Es gab vor etwa 3 Wochen, ich habe es verlegt, eine kleine Notiz im Feuilleton der FAZ, also etwa Mitte März 2005, wurde berichtet über eine Äußerung oder verschiedene Äußerungen von Damien Hirst. Damien Hirst ist ein etwa 45-jähriger britischer Künstler, der zu diesen sogenannten Young British Artists zählt. Also die jungen Künstler sind die, die gleich schnell älter werden wie die anderen, aber immer noch als jung bezeichnet werden. Damien Hirst, berüchtigt geworden als Installateur von Skulpturen mit Lebendmaterial zum Teil, also Fliegen zum Beispiel. Er hat eine Fliegentötungsmaschine als Kunstwerk konstruiert und er hat auch Kühe und Schafsköpfe und Schweinsköpfe in Formaldehyd aufbewahrt und ausgestellt. Es gibt diese berühmte durchgeschnittene und durchgesägte Kuh als eine Skulptur. Also sicher ein expansiv arbeitender Künstler, der mit wiederum neuen Materialien arbeitet. Darum geht es nicht, ich wollte es nur skizzieren. Also dieser Damien Hirst hat übrigens auch frühe Bilder realisiert. Das hat er folgendermaßen gemacht. Drehscheiben konstruiert und dann Farbbeutel auf diese Drehscheiben geschmissen. Und dann hat sich das Kunstwerk selber gemacht und das waren dann eben so diese Farbdrehbilder, die Rotationsbilder von Damien Hirst. Das ist ein Versuch gewesen, man erinnert sich vielleicht an Niki de Saint-Phalle, die schon in den frühen 1960er Jahren ja Farbbeutel auf eine Leinwand gehängt hat und dann mit dem Gewehr geschossen hat. Und durch das Platzen der Farbbeutel, die Leinwand sich bespritzte, war dann eben auch das Bild. Das gehört in eine ganze Thematik der absichtsvoll nicht intentionalen Kunst, ja? Also wo die Absicht darin besteht, dass die Absicht des gestaltenden Künstlers zurückgenommen wird gegenüber dem Arrangement eines Zufalls. Gut, jetzt Damien Hirst sagt Folgendes, er hat sich selbstkritisch geäußert. Und wenn man das liest, denkt man, aha, da könnte ja endlich eine Einsicht sich beim Künstler regen, weil er nämlich sagte, also im Grunde diese Farbrotationsbilder, die ich gemacht habe, sind vollkommen bescheuert. Sind schlechte Kunst, ich lehne das ab, das ist eigentlich idiotisch. Wieso kann man überhaupt auf sowas reinfallen als ernsthaftes Publikum? Aber, sagt er, dann denkt man schon, interessant, aber dann sagt er, ja, aber dieser eine in Formaldehyd eingelegte Kopf und so, der ist also großartig. Ich denke mal, das ist doch genau der gleiche Schwachsinn. Also wieso unterscheidet er dieses? Und dann merkt man, das ist alles nur ein Spiel. Also diese Pseudo-Selbstkritik des Künstlers gehört zur Strategie, sich interessant zu machen oder sich interessant zu halten. Und nachdem man wollte, er hat die Zuneigung des Publikums, er hat eine bestimmte Position im Kunstbetrieb der Gegenwart. Er ist etabliert und als Etablierter kann er sich leisten, diese Selbstbeschimpfung eigentlich als Attraktivitätssteigerung öffentlich vorzutragen. Das heißt, das läuft schon auf einer Meta-Ebene. Das ist schon ein Spiel mit künstlerischen Rollen. Und seither, ich nehme das stellvertretend für die Problematik, welche Äußerungen von Künstlern, Künstlerinnen werden relevant für das eigene Werk und sind ernst zu nehmen. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Man kommt ohne die zur Kenntnisnahme der Manifeste im 20. Jahrhundert nicht mehr wirklich an die künstlerischen Praktiken heran. Aber wo beginnt die Ironie? Wo beginnt der Betrug? Wo beginnt die Irreführung? Wo beginnt das ästhetische Spiel? Das ist dann eine offene Frage. Und wie gesagt, systemtheoretisch ist das eine Selbstdifferenzierung in der Kunst. Das ist das, was uns bleibt. Alle die Institutionen, die sich mit der Kunst beschäftigen, definieren das, was Kunst ist. Kunst ist alles, was in einer bestimmten Gesellschaftsformation oder in einer bestimmten Gesellschaft, heute Weltgesellschaft, kapitalistisch industrialisierte Weltgesellschaft, als Kunst betrachtet, rezipiert und vorher ja auch selektioniert, ausgestellt und thematisiert wird. Alles, was als Kunst thematisiert wird in dieser Gesellschaft, darf als Kunst gelten. Was wichtige Kunst ist, weiterführende, gehaltvolle, qualitative Bemerkungen, Betrachtungen zur Kunst, das ist eine andere Frage. Die muss dem untergeordnet werden. Also das ist ein großes Problem, das uns natürlich immer wieder begegnet, denn wir sind ja nicht einfach an Kunst schlechthin interessiert, sondern eben an uns interessierender Kunst. Und da gibt es verschiedene Interessen, das muss man auch so zugestehen. Also auf diesem aktuellen Hintergrund möchte ich Ihnen nun einige Beispiele vorführen, um Ihnen im ersten Teil, wie gesagt, die Entwicklung künstlerischer Interessen in ihrer Verschiedenheit vorzuführen. Diese Bilderreihe ist höchst selektiv, hat überhaupt keinen Anspruch auf schon nur Exemplarik, geschweige denn Vollständigkeit in keinster Weise. Ich nehme ein paar Dinge heraus, um Ihnen das Problem zu erörtern. Wir beginnen mit einer griechischen Skulptur. Was war das für eine Kunstauffassung? Keine moderne jedenfalls. Nichtsdestotrotz, nicht nur mit Karl Marx, sondern sogar mit Karl Marx gilt die griechische Kunst immer noch als eine, die auch für die Neuzeit von allergrößter Bedeutung ist, weil sie oft Vorlagen bildete für zeitgenössische Stile, Renaissance, Klassizismus, dann in der Akademie bis Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich, bis dann Auguste Rodin als einer der ersten wirklich eine vollkommen andere Konzeption von Skulptur initiiert hat, die Oberflächen des Steins ganz anders behandelt hat und so weiter. Aber auch Rodin lehnt sich natürlich an die griechische Skulptur an, mit seinem Torso zum Beispiel, dem Schreitenden. Das sind alles griechische Themen. Jetzt, was ich Ihnen zeige, ist eine römische Kopie. Das müsste man natürlich auch von verschiedenen Seiten zeigen. Eine sogenannte Tyrannenmördergruppe, Kritios und Nesiotes aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Also Attisch hier gezeigt als eine römische Kopie. Das Besondere war in der griechischen Konzeption, dass die Kunst in verschiedene Sparten aufgeteilt war und die Skulptur sich dem Problem des Anschaulichmachens verschrieben hat, einer philosophischen Konzeption. Dafür gibt es dann auch einen bestimmten Begriff, nämlich die Kalokagathi, die Kunst des Guten und des Schönen. Also von Bildhauern erwartete man, dass sie etwas sichtbar machen, was sonst nicht sichtbar ist. Und zwar die Idealität des menschlichen Körpers. Idealität heißt die wahre, reine Gestalt der Idee des Menschen zu zeigen, nicht den empirischen Menschen. Es gibt zwar Porträtköpfe, also Sokrates sieht in der Regel anders aus dann als Platon und so weiter, aber eigentlich ist es ein Typus. Und die Kunst hat sich dem Ausbilden dieses Typus verschrieben. Jetzt ist das Interessante, dass es eben nicht eine Beschreibung ist, so wie man sagen kann, Abbildung, Mimesis. Mimesis nicht auf der Ebene der konkreten Natur, sondern der generativen Prinzipien der Natur. Und zwar ist das so, dieser Körper ist zusammengesetzt aus ganz vielen Einzelteilen, die sich der Künstler genommen hat von verschiedenen Modellen. Die mussten ja beobachten, wie ist der menschliche Körper gebaut, damit sie ihn quasi nachbauen konnten als Skulptur. Und nun nimmt man oder hat man damals genommen verschiedene Modelle. Man hat gesagt, dieser Mensch hat eine wunderbare Schulter, ein anderer hat einen schönen Unterarm, ein dritter hat ein schönes Gesäß, ein vierter hat einen ideal schönen Fuß und so weiter. So setzt man, nimmt man immer und meistens nur, ja, das ist wie bei uns, nur ein schöner Fuß, nicht auch noch ein schöner Körper, sonst Arme, das ist, hat dann jemand anderer, schöner, bei den alten Griechen hat man sich das so gedacht. Also ist das eine Montage, ein Kombinat von idealen Teilen, die empirisch diversifiziert sind, zerstreut, die zu einem Modell des Perfekten zusammengebaut werden. Und das war, wenn ein Künstler das schaffte, wenn es ihm gelang, dann war er philosophisch geadelt. Dann hat er eigentlich eine Idee sichtbar gemacht. Das steckt natürlich voller Platonismus und dem ganzen Problem. Platon hat ja bekanntlich die Kunst abgelehnt, weil er sagte, das ist ja nur die Kopie einer Kopie, weil ja schon die Erscheinungen der Welt Kopien der Ideen sind, die ihnen zugrunde liegen. Die gehören in eine jenseitige Welt, in eine unsichtbare Welt. Die kann nur der Philosoph schauen, reines Schauen, Theoreia, Theoreia, das reine Schauen der Ideen, die Welt im Jenseitigen. Hier erinnert man sich, dass man auch mal eine Idee war, das können eben nur die Philosophen und die Künstler sind ganz miese Vögel, weil sie nämlich die Leute betrügen. Sie gaukeln ihnen nämlich vor, dass das so aussieht, als ob das direkt die Idee wäre. Also Platon war vollkommen dagegen, hätte am liebsten die Kunst verbieten lassen wollen, war auch vorgesehen in seinem Staatsentwurf. Da haben sie das erste Modell der Philosophendiktatur, die angeblich deshalb das bessere Leben garantiert, weil die Diktatoren klüger sind, als wenn sie nur Despoten wären. Finsteres Kapitel der politischen Geschichte des Abendlandes, die platonische Diktatur. Auf jeden Fall war ihm das suspekt. Also noch schlimmer waren natürlich die Maler, die dann die Dreidimensionalität noch vorgaukeln. Aber im Ganzen ging es um eine Kopie einer Kopie. Aber umgedreht, es dachten ja nicht alle wie Platon in der Antike. Die Künstler hatten, wenn man so will, als Techniker des Sichtbarmachens die Fähigkeit, solche idealen Konstellationen eben zu visualisieren oder zu verstofflichen. Und so griffen sie eigentlich auf ideale Proportionen zurück oder auf einen ideal schönen Körper, der eben zusammengesetzt war. Auch wenn das so aussieht, als ob das ein konkreter Mensch wäre, ist es eigentlich eine Idealabstraktion oder eine idealtypische. Es wird ein idealer Typus genommen, der dann gebaut wird. Der Unterschied zu heute ist in gewisser Weise minim, weil wenn Sie an die plastische Chirurgie denken, die benutzt wird, damit wir uns alle unserem Idealbild nähern, dann ist das ungefähr das, was die griechischen Bildhauer mit dem Stein gemacht haben. Die Auffassung, dass man jetzt die Körperteile so umbaut, dass sie einem idealen Bild folgen. Natürlich steckt hier ein Bilderzwang drin, Kraft einer bestimmten normativen Idee. Und jetzt ging es darum, dass man eigentlich diese Idee, wenn man sie gefunden hat, die konnte man ja nicht verschieben. Man konnte sie nur wiederholen. Das ist ja auch ein Kennzeichen der griechischen Skulptur, dass man oft, nicht immer, es gibt ja auch historischen Wandel, aber dass man oft eben diesen Typus immer wieder antrifft. Dass man das Gefühl hat, hier wird eine Idee nachgeahmt, eine gewisse Serialität. Wenn man den Typus einmal hat, kann man ihn nur noch variieren. Man kann keinen neuen Typus erfinden. Also das ist diese philosophische Mimesis, die den Menschen als eine Idee zu einer bestimmten Anschauung brachte. Und die Künstler waren geachtet durch die Kunstfertigkeit, mit der sie das tun konnten. Insonderheit die Bildhauer, die Steinbearbeiter. Da gab es durchaus übrigens schon berühmte Namen, da gab es durchaus schon Künstlerindividuen. Im Übrigen gab es das auch in der Poesie, also ganz berühmte Poeten, die äußerst geachtet waren in der Antike, zu schweigen von den Tragöden, also den Stückeschreibern für die Bühne. Es gab schon Künstlerindividuen in der griechischen Antike selbstverständlich. Und diese Bildhauer, Maler waren also Erfinder, Kunstfertiger, Verstofflichungen solcher idealen Proportionen. Die Idee des Menschen in Stoff gebracht. Also eine Konkretisierung einer Metaphysik oder einer Philosophie, wenn Sie so wollen. Das Referenzsystem ist ein philosophisches, kein dokumentarisches. Und die Kunst war deshalb eine Technik, denn das griechische Wort für diese Fähigkeit, etwas machen zu können, lautete techne. Das ist dann später ins Lateinische als ars übersetzt worden. Und es ist gut daran zu erinnern, dass unser Wort Technik sich eigentlich auf die Kunstfertigkeit bezieht, die früher auch die Künste als Praktik einbezogen haben. Jetzt dieser Typus wurde dann natürlich variiert also für andere Themen auch später. Das war so etwas wie ein ästhetischer Kanon. Und es ist auch typisch, dass die Konzeption des Kunstmuseums im 18. Jahrhundert ja vorsah, außer den Reihen dieser Zeitgeister, und zwar war das architektonisch so gedacht, ich sage gleich etwas dazu, außer der Reihe der Zeitgeister, also das, was relative Schönheit ist, was sich historisch wandelt, auch einen Bereich zu integrieren ins Kunstmuseum, der die absolute Schönheit verkörpert, also diejenige Schönheit, die nicht dem zeitlichen Wandel unterliegt. Und typisch 18. und 19. Jahrhundert hat man sich natürlich gedacht, das muss die Skulptur der Griechen sein, der griechischen Antike. Das ist das ewig jenseitig Schöne, zeitlos. Der erste Museumsbau von Schinkel in Berlin, 1825, heutige Museumsinsel, restauriert, ist der Gründungstypus. Da gibt es nämlich sogenannte Enfilade von Räumen in einem Viertel. Also man geht, das ist auch die sogenannte Führungslinie im Museum, also ganz einfach Konzeption, man tritt ein und da muss man nicht über, es soll kein Labyrinth, hat auch zwei Bedeutungen, es soll kein Irrgarten sein, wo man selber Wege sucht, das ist modern und postmodern, sondern klassisch. Man kommt in den ersten Saal, das ist die früheste Zeit, das ist zeitlich geordnet und man geht einfach von einem Raum in den nächsten und schreitet in der Zeit voran. Das ist die Idee des Museums. Das ist die Enfilade von Räumen, die im Außenbereich in diesem Geviert des Museums existiert. Und von Zeit zu Zeit hat man von diesen Reihen her einen Eingang in die Mitte des Gebäudes und da steht unter einer Rotunde eine Ansammlung von griechischen Skulpturen. Also man tritt aus dem Zeitgeist ins Ewige der Anschauung des Schönen ein. Das ist natürlich vollkommen verschwunden aus den Museen, diese Rotunde mit der ästhetischen Universalität des ewig Schönen. Interessanterweise hat man sich für Berlin damals entschieden, das ist schon ein guter Gedanke, der in den 1820er Jahren entstanden ist, dass man sagte, diese ewigen Kunstwerke, da geht es ja nicht um das Stoffliche, da geht es um die Ideen, deshalb sagte man, es reichen Gipsabgüsse. Man braucht keine Originale für diese Erfahrung des Ewigen. Es reichen die Gipsabgüsse der Modelle. Also das war die Rotunde und das Kunstmuseum hat also eine Enfilade von Räumen, historisch-kritische Hängung und eine Rotunde. Wer von Ihnen war schon in Stuttgart, in der neuen Staatsgalerie, die vor reichlich 20 Jahren, dort haben Sie nochmal eine Rotunde in der Mitte, aber das ist ein Weg durch das Gebäude hindurch und wertet das um, das wäre eine postmoderne Zitation dieses alten Konzepts. Gut, also vorbildhaft hatte man dann alles, was dem Menschen Würde verleiht, als Darstellungskonvention eigentlich übernommen. Und das wird sehr breit, ist der Herr Menneken noch da? Ein bisschen Licht, vielleicht ein bisschen zu hell. Also ein Bild von Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres, Napoleon I. auf dem Kaiserthron von 1806, entfaltet jetzt diese ganze griechische Pathos-Formel der Würde einer Repräsentationsperson. Würde ist ja eigentlich auch ein feudalistischer Begriff. Also hier werden die ganzen Mimesis-Techniken der Antike, auch der Fotonaturalismus, der dann seit der Renaissance wieder in der Malerei entwickelt worden ist, wird benutzt, um einen Machthaber auf dem Thron zu zeigen. Wie das Bild wirkt, ist ja dann wieder eine andere Frage, aber dieses Modell zeigt die Kopplung der Idealität einer Skulptur letztlich, als jetzt gemalte Person, mit den ganzen Attributen, die seit der Antike für die Bedeutung solcher Darstellungen aufgewendet worden ist. Man darf also davon ausgehen, dass die Kunst eine Praktik ist, der Kunstfertigkeit, öffentlich bedeutenden Personen ein angemessenes Auftreten zu verschaffen. In effigie, das heißt in Vertretung als Bild. Die Person wird durch ein Bild vertreten, deshalb ist ja auch der Kult um die doktrinäre Verehrung solcher Bilder ja im Bild selber als Prinzip angelegt. Bei Napoleon hielt sich das aus bekannten Gründen noch im Rahmen. Er war ja dann auch schon bald wieder abgetreten von der Bühne, als Person mindestens, nicht mit dem, was er hinterlassen hat. Aber man kann sich natürlich gut vorstellen, wenn es jetzt darum geht, den Kaiser als Imperator wirklich zum Universalherrscher zu machen und man wiederholt, multipliziert die Bilder, dann ist man dann irgendwann beim Bilderkult eines Stalin oder eines Ceausescu oder eines Saddam Hussein oder wo auch immer angelangt, wo der Herrscher wirklich in Effigie präsent ist, ja? Also als Bilderkult, dann wäre jede Verletzung des Bildes wäre ein Angriff auf die Person, nicht als Individuum, aber als Regent. Der Herrscher hat ja einen symbolischen Körper, nicht nur einen persönlichen, sondern der symbolische Körper würde verletzt. Das ist also ein extrem politisches Prinzip dieses Referenzsystems. Und natürlich weist das auch darauf hin, nur ganz stellvertretend, dass es nicht so gewesen ist, dass die ganze Kunst der Neuzeit aus lauter guten Humanisten, Demokraten und progressiven Künstlern zusammengesetzt ist. Es ist nicht so, dass die Kunst auf Seiten des Widerstands gegen die Macht kämpft, in jedem Fall. Das ist ein Bild, das hat man sich gerade auch im 20. Jahrhundert zunehmend angewöhnt, wo man sagte, nicht die ganze Kunst, aber die eigentliche Kunst, die wahre Kunst, das ist da, wo die Macht kritisiert wird. Das ist ein Bild, das würde vom 15. bis zum 18. Jahrhundert kaum gelten für die wirklich progressiven künstlerischen Leistungen. Es gibt hier also auch eine Allianz, daran kann man sich erinnern, wenn man solche Bildnisse sieht. Hier schwarz-weiß, verzerrt, absichtlich sind die Dias ja auch so gemacht zum Teil, dass sie sehen, dass es nicht die Bilder selber sind, ja, sondern das ist jetzt eben eine Reproduktion aus einem Buch, schwarz-weiß. Carlo Maratta, Papst Clemens IX. Aus dem 17. Jahrhundert. Hier merken Sie sofort, dass es auch um eine individuelle Kennzeichnung geht. Also beim Ingres-Gemälde Napoleons oder beim Napoleon-Bild Ingres, je nachdem, wie Sie es formulieren wollen, hat man noch sehr stark den Typus. Und hier ist es aber so, dass ein Individuum gekennzeichnet werden soll. Und tatsächlich ist diese Bildniskunst ja eine der maßgeblichen Errungenschaften des neuzeitlichen Prinzips, das seit dem 15. Jahrhundert, wie diese Abbildung, dieses Dia von einem Bild Rogier van der Weidens zeigt, um 1435, Profilbildnis einer jungen Frau mit Flügelhaube. Das ist übrigens, ich werde auch noch darauf eingehen, die Reproduktionstechnik schreibt natürlich auch an der Rezeption der Kunst mit. Und wenn wir hier ein solches Bild projizieren, dann muss man wissen, dass das Bild im Original etwa so groß ist wie die Hand jetzt. Ungefähr von den Dimensionen. Das sind natürlich groteske Verzerrungen. Also wir haben es hier mit vage analogen Anschauungsmodellen zu tun. Ja? Nicht mit den Bildern selber. Aber es verhilft vielleicht auch zum Studium bestimmter Einzelheiten. Äußerst präzise Porträtkunst. Abkonterfeiung, wie man gesagt hätte, oder Bildniskunst. Jetzt, jedes Abbild ist ja eine Transformation. Es gibt keine Abbilder, weil die Bilder sind ja gemacht, gemalt, konstruiert, wenn Sie so wollen. Aber sie stehen hier ganz im Dienste einer referenziellen, exakten Beschreibung eines konkreten Menschen. Und dieser Mensch ist jetzt in dem Fall kein aristokratisch prominenter Mensch. Und es ist eine Bürgerin der damaligen Zeit aus Flandern. Und nun haben Sie zwei Register, die Sie mit der Kunst immer verbinden können, nämlich ein historisches Studium kulturgeschichtlicher Art. Da wäre man gut beraten, man wäre spezialisiert, könnte sagen, aha, das ist eine bestimmte Tracht, eine bestimmte Art Kleidung, die im 15. Jahrhundert in Brüche beispielsweise und auch sonst in Flandern für einen bestimmten sozialen Stand für Frauen angemessen war. Man hätte also die Bilder auch als kulturgeschichtliche Dokumente. Dasselbe gelte dann für Schmuck oder auch für die Art, sich zu kleiden und so weiter. Und das Künstlerische ist die Entdeckung jetzt quasi der Bildwürdigkeit des Individuums. Und zwar eben über den sozialen Rang hinaus oder jenseits des sozialen Ranges. Also eigentlich das Umgekehrte. Ein Papstbildnis zeigt den Papst auch als Menschen, wie das vorangehende Beispiel. Das ist aber individuell verschieden. Und genauso kann das individuell Menschliche einer unbekannten Person gezeigt sein. Also einer unbedeutenden Person, unbedeutend für die damaligen politischen Geschicke beispielsweise. Und dieses Interesse hat jetzt eben eine andere Referenz als die Idealität der Griechen. Zwar kann man ja nicht überprüfen und man kann es auch nicht leugnen, dass in einem solchen Bild bestimmte Verschönerungsleistungen vollzogen werden, aber es ist doch eine Kennzeichnung eines Individuums. Das heißt, der Bildniskult des Bürgertums befreit jetzt das Bild aus dieser normativen Doktrin der repräsentativen Bedeutung, die ein Bildnis haben muss, das nach ganz bestimmten Regeln eben inszeniert wird. Und damit wird das Bild eigentlich geöffnet für alle möglichen Darstellungen oder alle möglichen Themen. Natürlich, wenn man das in Auftrag gibt, muss man es auch bezahlen. Aber die Kunst ist jetzt nicht mehr schichtenspezifisch zugeordnet, aber sie ist schichtenspezifisch differenziert. Und das ermöglicht dann auch die bestimmten Gewohnheiten. Das Bild ist natürlich auch in Farbe, ursprünglich von François Boucher, Venus und Amor aus dem 18. Jahrhundert. Das ist jetzt so ein Typus eines literarischen Zitates, einer typologischen Situation, die natürlich durchaus auch mit der aristokratischen Frivolität zu tun hat und mit der Tatsache, dass hier weibliche Nacktheit in einem bestimmten Stilisierungssinne auch benutzt wird. Das heißt, das Bild hat instrumentelle Dimensionen, die sind an einen Geschmack gebunden oder an eine bestimmte gesellschaftliche Struktur, zu der auch die Vorherrschaft des männlichen Blicks gehört beispielsweise. Das ist konstitutiv für diese Kunst. Und die Multiplikation solcher Kunst hat dann ja dazu geführt, in einem weiten historischen Nachklang, etwa über 150 Jahre, dass die Künstler irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts oder seit Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen haben, nicht einfach nur ihre Fähigkeiten dem Skizzieren, dem Schildern von Macht und Prestige von gesellschaftlichen Eliten zur Verfügung zu stellen, sondern dass sie versucht haben, Wahrheiten zu schildern, die sie selber als Wahrheiten gesehen haben. Das ist natürlich in dem Bild vollkommen gegenstandslos. Da geht es eigentlich um Theaterinszenierungen, um Bühneninszenierungen eines bestimmten gesellschaftlichen Rituals. Aber das bildet den Hintergrund für ganz viele Künstler, die im Grunde gesagt haben, wir empfinden das als verlogen, unzeitgemäß, wir suchen hier etwas anderes. Und ein ganz eindrucksvolles, ganz anderes Beispiel ist diese ganze Serie, die Ferdinand Hodler 1915 gemalt hat, über die Jahre, also um 1915 sage ich jetzt, weil es darum nicht geht. Das Bild ist aus 1915, nämlich die tote Valentine Godet d'Arel, seine Freundin und Lebensgefährtin. Er hat den ganzen in mehreren Dutzend Bildern und sehr vielen mehr Skizzen den ganzen Sterbeprozess der geliebten Frau, ja, wie soll man sagen, dokumentiert, wenn es ihm auch wohl nicht um das Dokumentieren ging. Und hier zeigt er die Tote, ja, die eben gestorbene Valentine Godet d'Arel. Es gibt aber auch Aufnahmen, wenn man die, ich zeige die aber jetzt nicht in der historischen Abfolge. Es gibt diese ganze Serie, hier zeigt er seine Freundin im Prozess des Sterbens, mit diesem zur Seite gesunkenen Kopf der sterbenden Valentine Godet d'Arel. Also das ist ein hochgradig, zunächst intimes Beispiel. Es geht um Hodler und seine Freundin, die stirbt. Er setzt sich auseinander mit diesem Sterbensprozess und versucht etwas dann anschaulich zu machen, das eben gerade wegen der Intimität etwas äußerst Allgemeines ist. Nämlich eben ein Sterben des Menschen, der menschliche Körper, der sich verformt und die ganzen Fragen, die dadurch aufgeworfen werden. Und natürlich haben Sie hier einen sehr schönen, ich sage das bewusst so, Einblick in die Dialektik der künstlerischen Arbeit, nämlich am Krankenbett, er pflegt ja auch seine Freundin, aber irgendwann betrachtet er sie und nimmt Papier und Bleistift zur Hand. Was passiert in dem Moment? Er fühlt sich natürlich in sie ein, aber in dem Moment, wo er zu zeichnen beginnt, gibt es natürlich noch ein zweites Problem oder eine zweite Problemebene. Er muss sich einfühlen in das Darstellungsproblem dessen, worin er sich einfühlt. Und diese zweite Ebene, die hat, glaube ich, sehr viel mit der künstlerischen Fähigkeit zu tun. Denn dort wäre er schlecht, als Künstler wäre er schlecht beraten, er würde seiner Empathie Ausdruck geben, in einem direkten Sinn. Das heißt, die Wahrhaftigkeit dessen, was er zeichnet, hat im Grunde mit einer fast medizinischen Analytik zu tun. Und Sie wissen, ein guter Arzt ist leider nicht derjenige, der sich einfühlt in den Schmerz des Patienten, sondern der sich davon eigentlich nicht beirren lässt und tut, was getan werden muss. Ich weiß, das ist alles sehr einfach jetzt gesagt, aber es soll ja eine Richtung indizieren. Er muss so porträtieren, wie Hans Holbein porträtiert hat, von dem ja diese Kunst auch kommt, nämlich unbetroffen, unbeteiligt, ganz präzise und trotzdem mit dem ganzen Mitgefühl von innen heraus, weil es ja nicht um Äußerlichkeiten geht. Das ist, glaube ich, ein hervorragender Beispiel, das uns einen Einblick ermöglicht in diese künstlerische Dialektik von Annäherung und Distanzierung. Oder von Distanziertheit der analytischen Präzision und gleichzeitig einer ungeheuren sympathetischen Nähe zum Objekt, von dem dann im Akt der künstlerischen Transformation er sich wieder distanzieren muss. Denn sonst wäre er nur mitbeteiligt und könnte ja nicht mal ruhig einen, er wäre so erregt, ja, durch dieses Sterben, dass er ja gar keinen Stift halten könnte, ruhig. Also ich glaube, das ist die Situation, um die es in diesem Wahrheitsanspruch der Kunst geht. Und man kann zeigen, in den letzten 150 Jahren ist versucht worden, hier die individuelle Sicht auf die Wahrheit zu einem künstlerischen Projekt zu machen. Aber die Bezüglichkeit auf eine Realität, die nicht vorgefiltert war durch Machthaber, durch Prestige, durch aristokratische Selbstinszenierungseitelkeiten und weiteres, die gibt es schon wesentlich länger. Jacques Callot zum Beispiel, C-A-L-L-O-T geschrieben, Jacques Callot. Ich werde übrigens dann jeweils nachreichen, die Schreibweise einiger Namen, damit können Sie das wenigstens dann korrigieren das nächste Mal. Es reicht nicht im Vornherein, aber egal, Jacques Callot, C-A-L-L-O-T. Die Schrecknisse und das Unglück des Krieges. Callot hat mehrere Radierungsfolgen gemacht im sogenannten 30-jährigen Krieg, hier von 1633, bezeichnenderweise dann auch selber publiziert durch die Reproduktionstechniken. Das hat schon Albrecht Dürer gemacht, das ist auch interessant. Die Technologie ermöglicht eine künstlerische Radikalität, die nicht mehr auf den Auftraggeber angewiesen ist. Das ist extrem wichtig. Der ganze Buchdruck dann, aber die ganzen Druckverfahren, Insonderheiten, Holzschnitt, Radierung, sind Möglichkeiten gewesen, dass Künstler eine Sicht artikulieren konnten, die eben neben dem, was sie sonst gemacht haben, ihre eigene Stimme sehr viel stärker zum Ausdruck brachte, möglicherweise und zuweilen auch überprüfbarerweise, als eben in der Auftragskunst. Sich selber einen Auftrag geben. Selber das artikulieren, was man sieht. Da ist Jacques Callot ein Vorläufer für viele spätere, eigentlich eine Art Bildjournalismus, wenn Sie so wollen. Obwohl, also nicht im medial verformten Sinne, heute wird im Journalismus ja gelogen, dass sich die Balken biegen. Aber also ich meine nicht diesen Journalismus, der ja von Jugoslawien bis Irak bis irgendwohin bildwirksam Leichen aufhäuft, ja, die dann fotografiert werden angeblich als Dokumente, das ist ja üblich geworden weltweit in den letzten 20 Jahren. Die Journalisten berufen sich aber immer auf ihres Berufsethos und auf ihre Wahrheitssuche, aber da wird gelogen, da wird manipuliert, da werden die Bilder hergestellt, die dann als Bilder zirkulieren. Ja. Leider, muss man sagen. Aber es ist nun mal so. Also das wäre der ideale Typus, nur der Wahrheit verpflichtet, sich selber eine Aufgabe gebend, als Zeitgenosse radikal engagierten Bildjournalismus betreibend. Also das hat schon Jacques Callot auf seine Weise gemacht mit den Schrecknissen und Unglück des Krieges, aber natürlich erst recht Goya, Francisco de Goya mit seinen Desastres de la Guerra, den Schrecknissen des Krieges, heißt ja ganz ähnlich wie Callot. Goya kannte Callot, und seine Arbeiten, also seine Arbeiten kannte er, eine Radierungsfolge, die er 1810 beginnt, 1820 abschließt. Etliche Dutzend Blätter, übrigens auch mit Beschriftung, das ist jetzt nur ein Bildteil. Und er bezieht sich auf einen realen Krieg, nämlich den Okkupationskrieg der Franzosen in Spanien nach 1808. Sie haben sicher auch schon das Bild der Erschießung gesehen an der Mauer. Das gehört in denselben thematischen Kontext. Der Mai-Aufstand von 1808. Also Frankreich besetzt Spanien und die Spanier liefern eine Art Guerillakrieg gegen diese Besatzungsmacht Napoleons übrigens. Also das ist zeitgleich mit dem, was ich Ihnen vorhin als Porträt zeigte, die Auswirkungen der Herrschaft. Und Goya, unglaublich interessant, als Hofmaler am spanischen Hof, entwickelt diese 80 Blätter ohne Auftrag. Er macht es durch eigenes Engagement. Und Goya ist ja diese Instanz, die vollkommen unabhängig von aller Auftragslage nur das malt, was er sieht. Und er schreibt das auch auf ein Blatt, Yo lo veo, ich habe es gesehen, ich war Zeuge. Er beansprucht eine Augenzeugenschaft in Bezug auf diese Blätter und die zeigen in einer unverstellten Drastik die Grausamkeiten des damaligen Krieges hier, die Folterungen, die einen auch körperlich schmerzen, wenn man es betrachtet. Das soll ja auch so sein. Und das Interessante ist, dieser ganze Zyklus ist formvollendet, perfekt und unglaublich eindrücklich, aber Goya hat es nicht riskiert, zu Lebzeiten diesen Zyklus zu publizieren. Sonst hätte er nicht in Bordeaux seinen Lebensabend verbringen können. Ja. Wenn er das publiziert hätte, dann wäre er zur Persona non grata erklärt worden, auch als Hofmaler. Er hatte schon Erfahrung mit einer anderen Radierungsfolge, nur den Capriccios, die ja nur satirisch waren und nicht drastisch realistisch, die er zurückziehen musste, wegen der öffentlichen Empörung. Diese Folge ist erst lange nach seinem Tode überhaupt zum ersten Mal publiziert worden. Aber für uns interessant, Prinzip Realismus. Realismus ist nicht Darstellungstechnik, sondern ist eine inhaltliche Auffassung. Und mit Goya beginnt die Instanz des Künstlers am Beispiel Goyas eine Wahrheit zu besetzen als realistischer Künstler. Diese Wahrheit ist durch nichts anderes ersetzbar und sie gibt die Sicht des Künstlers wieder. Sie wäre ohne seine Sicht gar nicht möglich. Und damit verlassen wir endgültig das griechische Mimesis-Modell. Da geht es nicht um Idealität, da geht es um Empirie. Wenn auch, selbstverständlich, das ja nicht eine fotografische Aufnahme ist. Und selbst wenn es eine fotografische Aufnahme wäre, wäre ja die Tatsache der Cadrage, also der Rahmengebung, räumlich und zeitlich, wäre ja auch eine Konstruktion. Der Fotoapparat konstruiert am Bild mit. Das ist nicht eine Registraturmaschine, das ist nichts Passives, auch wenn es so aussieht. Hier natürlich erst recht, er komponiert. Er hat das vielleicht nicht so gesehen. Er macht eine Zuspitzung, ein Modell. Aber das, was er zeigt, wiewohl es so empirisch nicht als solches vorgelegen haben mag, möglicherweise aber doch, das wissen wir nicht. Er hat es gesehen, er ist durchs Land gereist, inkognito, ja, hat sich diesem Krieg ausgesetzt, hat also sich auch das zugemutet, was er dem Betrachter zumutet, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Aber die Zuspitzung vollzieht sich im Namen dieses Wahrheitsanspruchs. Ich habe es gesehen, ich bin Zeitzeuge und das ist ein Realismusbegriff, der nur kritisch sein kann. Und dieser kritische Realismusbegriff hat über ganz lange Zeit dann das Bild des engagierten, modernen, dissidenten, marginalen, authentischen Künstlers geprägt. Also nicht zuletzt auf den Spuren Goyas. Da ging es um diese Wahrheit der Zeit, die man sieht. Und ein weiterer Zeuge, den ich Ihnen dafür nennen kann, ist Max Beckmann, der die Schrecken des Ersten Weltkrieges verarbeitet in einem Zyklus von Zeichnungen, dann vor allem aber auch in einem Gemälde, das Die Nacht heißt, 1919, das sich anlehnt auf diese Szene einer Folterung und Tötung in einem Dachboden. Ja. Und hier sieht man, wie jetzt, und deshalb zeige ich Ihnen das nur unter diesem Gesichtspunkt, politische Ansprüchlichkeit, Realismus kann verschiedene Sprachen sprechen. Deshalb ist die Rede von Fotorealismus ist im Grunde irreführend. Man meint damit einen Fotonaturalismus als eine Darstellungstechnik. Alles, was fotografisch aussieht, ist naturalistisch, aber Realismus ist ein Wahrheitsprinzip, das klarerweise inhaltlich redet zur Kunst und deshalb verschiedene Stilzusammenhänge findet. Und das Interessante ist, die Radierungsfolge von Goya, die also in Einzelsituationen fast filmisch noch beschreibt, was in der Welt passiert, verwandelt sich jetzt bei Max Beckmann eigentlich in eine Dekomposition von Raum und Zeit, in eine Montage von Fragmenten, die viel weniger naturalistisch ist als die Zeichnung von Goya im Stil, aber genauso realistisch. Aber es ist der Realismus einer Montage. Man muss die gesellschaftlichen Realitätsfragmente so zueinander stellen, dass man etwas versteht über die Gewalt der damaligen Zeit. Das heißt, es ist eine kritische Montage. Und die Frage ist, wie weit jetzt eben Künstler eine kritische, das steht auf dem Kopf, mein Fehler, aber naja, das wäre jetzt die Vorlage des Bildes als Zeichnung. Die Nacht 1919, eben diese Folterungs- und Tötungsszene in einem Dachraum, das zugleich eine politische Allegorie ist. Man findet hier auch typologische, die Freischärler, die nach dem Krieg herumzogen und die Menschen bedrohten. Diese ganze Gewalt wird von Max Beckmann in einer sehr kunstvollen Weise integriert und eben aber im Sinne einer Montage, also eines Geschehens, das man gar nicht naturalistisch liest, wie irgendein fotografisches Porträt, sondern das eben uns die Realität zeigt. Auch das ist eine Facette des Realismusprinzips und diesmal ist das, auch wenn Sie hier die Schrift von hinten sehen, ist es aber korrekt wiedergegeben, das Dia steht richtig, ja, wie das Blatt. Das ist eine Radierung, die Pablo Picasso 1937 gemacht hat, als Radierung eben direkt eingekritzt und hat sich dann nicht die Mühe gemacht, das seitenverkehrt einzukritzen. Deshalb ist das hier eben verdreht. Das ist nichts anderes als das Datum 18. Februar 1937. Und das Ganze war ein Kunstwerk eines damals schon bekannten Künstlers, übrigens in der Entstehungsphase des Guernica-Bildes von Picasso, Traum und Lüge Francos. Und das ist eine Radierungsfolge. Dazu gibt es ein zweites Blatt. Es ist wie ein Comicstrip, es ist eine Bildgeschichte, es gibt auch einen kleinen Text von Picasso. Das Ganze ist in einer großen Auflage gedruckt worden und verkauft worden, und zwar als Mobilisierungskampagne für den Waffenkauf der Republikaner gegen Franco. Es ist also ein vollkommen agitatorisches, politisch-instrumentelles Kunstwerk von Picasso, also einem anerkannten Künstler, nun unabhängig davon, ob er in der kommunistischen Partei war damals oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Es ist interessant, dass ein Künstler wie Picasso hier eine Polizsatire als Flugblatt entwirft, was gleichzeitig etwas Geld mobilisiert im Kampf gegen Franco. 1937, Traum und Lüge Francos. Und Franco wird als solche ja gar nicht gezeigt, sondern man sieht hier Monstren. Hier, das ist dieser Wurmartige, das ist Franco. Ja, das war natürlich schon eine ziemlich drastische Stellungnahme damals, hier dieses wurmartige Monstrum, das sich hier erdreistet, eben an der Schönheit herumzufuhrwerken, also der Terrorist als Diktator, der die Wirklichkeit nach künstlerischem Modell baut. Das ist ja leider auch eine der tiefen subkutanen Faszinationen an den Verbrecherklicken des Nationalsozialismus, die leider heute wieder neu aufgelegt werden, ohne dass man das deutlich sagt. Der Künstler, der im Namen seiner Kunst die Welt zugrunde richtet, also eine destruktive Skulptur initiiert, die Welt verbrennt. Picasso hat das sehr scharfsinnig gesehen, dass es hier nicht nur um politische Konstellationen geht, sondern auch um imperiale Gestaltungsansprüche. Und er führt den Wurm Franco vor in der Manier des Don Quixote als ein Kämpfer für Illusionen, gegen Illusionen und Windmühlen. Hier zum Beispiel ist Franco dann auf einem Pferd mit einem Pfeil gegen die Sonne. Ja? Er will die Sonne angreifen, er stürmt hier dann gegen die Sonne an, bis das Pferd zusammenbricht und hier dieses wurmartige Getier noch übrig bleibt. Er ist ein Seiltänzer, übrigens auch hier fallisch, das ist auch Franco, hier mit dem riesigen Penis, der die Standarte vor sich hinträgt. Das ist ein brillantes eine brillante visuelle Analyse eines diktatorischen Machismo, der das Potenzprinzip überträgt auf das aggressive Prinzip der Politik und hier als Traum- und Seiltänzer gezeigt wird. Also durchaus ein inventiver Comicstrip, wenn Sie so wollen, mit Versatzstücken auch aus der spanischen Mythologie, weil das Pferd, die Lanze, die Standarte, das Reiten gegen Feinde seit Don Quixote eine ganz große Rolle spielt natürlich in der Mythologie. Übrigens dann bei Picasso das Pferd und der Stier als ambivalent gegeneinander gesetzte Symbole eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, so kubistisch, avantgardistisch die Formzerstörung oder die Formung des Bildes bei Picasso ist, es steht immer im Dienste auch einer folkloristischen Mythologie. Es gibt diese zwei Extreme, Comicstrip, allgemeine Mythologie, Symbole, Tiersymbole, Alltagskultur und Kunstform. Also Traum und Lüge Frankos ist ein solches Beispiel eines Realismus, der jetzt in Gestalt einer Satire auftritt, ja, der eine andere Sprache spricht. Picasso leiht sich auch diese alte Kunst der Erzählung, um dieses zu verdeutlichen. Eine ganz andere Version hat Robert Motherwell entwickelt, einer der sogenannten amerikanischen abstrakten Expressionisten, der über 110 Bilder gemalt hat, die demselben Thema gewidmet waren, auf das sich auch Picasso bezieht, nämlich Elegie auf die Spanische Republik oder Baskische Elegie, ein Bild von 1967, das ebenfalls Guernica und die Zerstörung dieses Städtchens Guernica und den Spanischen Krieg zum Gegenstand hat. Ich sage Spanischer Krieg, weil man übersetzt es als Spanischer Bürgerkrieg, aber es war eigentlich kein Bürgerkrieg. Damit beginnt schon das Problem. Das, was 1936, 37 sich abspielte in Spanien, übrigens mit 1 Million Toten in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, es war kein Bürgerkrieg. Es war ja die Besetzung Francos, es war ein oligarchischer Besetzungskampf der gesellschaftlichen Elite, selbsternannt, also Militär, Großgrundbesitz und Kirche, katholische Kirche, gegen die republikanisch gewählte Regierung damals, das muss man deutlich sagen. Die Putschisten waren rechts und haben die legal gewählte Regierung abgesetzt. Und dann gab es eben eine kriegerische Auseinandersetzung um diesen Anspruch der Oligarchie gegen das spanische Volk. Aber der Kampf einer Minderheit gegen das Volk würde ich eben nicht als Bürgerkrieg bezeichnen. Ja? Ein Bürgerkrieg ist, wenn Bürger gegen andere Bürger kämpfen. Und das war in Spanien überhaupt nicht der Fall. Dort kämpfte nämlich die Bevölkerung gegen die Oligarchie. Anders wäre das alles gar nicht zu erklären gewesen. Aber gut, das bezieht sich darauf, auf die Bedeutung dieses spanischen Krieges 1936-37. Und Robert Motherwell wählt jetzt ganz andere Symbole als Picasso, obwohl sich das auf dasselbe Geschehen bezieht und wäre also auch eine abstraktive Kunst. Man kann natürlich sagen, das Schwarze oder ein bestimmter Klang, ein bestimmter Rhythmus, wenn man weiß, was Robert Motherwell als Referenz hat, dann sieht man in den Bildern etwas anderes, als wenn man es nicht weiß. Wenn man es nicht weiß, denkt man, naja gut, klar, man kennt diesen Stil von Franz Klein oder was auch immer, man reiht es ein in eine künstlerische Epoche, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Thematiken verlagerte auf Formerfahrungen, wie bei Jackson Pollock in anderer Weise mit den Drip Paintings und so weiter, das heißt künstlerische Verfahren als Kunstgegenstand, aber man würde es nicht allegorisch deuten. Man würde nicht sagen, es ist ein Historienbild. Wenn man den Titel nicht hätte von Robert Motherwell, würde man nicht aufs Historienbild kommen. Wenn man den Titel aber hat, zumal wenn man die ganze Reihe vergleicht, also diese Obsession des Malers, der sich ein Leben lang mit diesem Thema beschäftigt hat, noch einigen anderen, aber doch sehr, sehr stark, sehr lange, dann hätte man keinen Einblick in ein Historienbild. Und das zeigt, dass die Kunst selber nicht erzählt, wofür sie steht. Das heißt, die Kunst macht hier nicht das anschaulich, worauf sie referiert. Das Referenzproblem ist auch eine Verweigerung des Anschaulichmachens. Das heißt, die künstlerische Praktik bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit den Bildern der Realität. Und nicht, das Bild steht nicht im Dienste der Thematisierung der Realität, wie noch bei Goya direkt, sondern es bezieht sich auf das Problem des Bildermachens. Kann man Bilder machen eines solchen Grauens? Und natürlich spielte für Robert Motherwell Picassos Guernica eine große Rolle und alles, was darum herum sich rankt. Ja, es sind schon Bilder anschaulich geworden, dieses Geschehens, und Motherwell setzt sich also auch mit dem Problem des Bildermachens bezüglich solcher Themen auseinander. In gewisser Weise ist es schon eine Metamalerei. Es ist schon eine Malerei auf Metaebene, weil sie zu ihrem Gegenstand nicht die Welt hat, sondern Bilder, die man sich von der Welt gemacht hat. Und das zeigt eine Reflexionssteigerung. Darum geht es jetzt auch in der Folge ganz ähnlich wie bei Arnulf Rainer zum Beispiel. Ein letztes Beispiel: Totenmasken von 1978, also das Übermalen von Bildern, das Benutzen von Bildern, ob es das Selbstporträts sind oder andere, also das Verformen, die Problematik des Bildes als Reflexionsfigur und nicht eben das Bild als ein Medium des Anschaulichmachens. Sind bis hierher Fragen? Sonst melden Sie sich eben später bezüglich dessen, was dann als Frage auftaucht. Gut, jetzt, was macht eigentlich die Pop-Art mit der Realität? Was macht die Pop-Art mit der Realität? Was macht Andy Warhol, den ich als jetzt die Inkorporation der Pop-Art benutze oder auch so sehe und so verstehe, und ich glaube, das ist auch so tatsächlich, trotz Lichtenstein, Jasper Johns, Rauschenberg und wem auch immer, Andy Warhol aus ganz bestimmten Gründen, die hier zur Sprache kommen sollen. Was ist Pop-Art bezüglich dieser Fragestellung? Das heißt, Sie merken jetzt meine Art, über Kunstgeschichte zu sprechen. Es wäre großartig, ein ganzes Semester über Pop-Art zu reden. Kann man auch sagen, wann entsteht, was ist das für ein Stil, womit das hat, aber wir wollen es hier problemorientiert machen, nämlich als Problem der Darstellung. Jetzt nimmt Andy Warhol, also malt ein Bild, White Car Crash 19 Times, 1963, das heißt, die ganze Serialisierung ist bereits das Thema des Bildes. Wir sehen ein Bild, 19 Mal angeblich, das können wir jetzt nachzählen und so weiter. Und wir stellen fest, dass die Einzelteile in bestimmter Weise aneinander gesetzt sind. Es gibt eine Montage, ja, vielleicht auch eine Collage, aber das ist jetzt nicht wichtig, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall, die Bilder sind zum Teil angeschnitten, das ist jetzt nicht nur im Dia so, aber das ist trotzdem auch durch das Dia verstärkt. Und sie sind ganz unterschiedlich akzentuiert. Es handelt sich dann natürlich um einen Siebdruck, wo man durch die Wiederholung desselben Bildmotivs zwar dasselbe Bildmotiv hat, aber jeweils andere Akzentuierungen ermöglicht, so dass in der Serialität jede Sicht wieder ein Unikat ist in gewisser Weise, aber trotzdem eine Wiederholungsfigur. Das ist vielleicht ganz typisch 1963 gemacht. Das ist so eine Schiene, mit der Warhol bekannt wird, mit einer Reihe anderer, die auch verschiedene Themen zum Gegenstand haben. Zum Teil ist das schwer zu identifizieren. Es geht um Unfälle, es geht um Selbsttötungen, es geht immer wieder um Autounfälle oder es geht auch um Autos generell, aber auch das ist ein Optical Car Crash 1962 oder der Green Burning Car, auch ein Bild. Und nun stellt man natürlich so relativ schnell fest, dass, sagen wir jetzt im Unterschied zu Goya, ja, sagen wir die Schrecknisse des Lebens, wir nehmen jetzt nicht Krieg, die Schrecknisse des Lebens, die Warhol malt, könnte er zwar auch selber gesehen haben, aber man merkt natürlich sehr schnell, dass er Fotografien nimmt als Bildvorlagen, mit denen er dann andere Bilder macht. Das heißt, es gibt ein thematisches Register als Fotografie, vielleicht Pressefotografie oder eben ein bestimmtes Dokument, obwohl man mit solchen Kategorien heute eigentlich nichts mehr anfangen kann, weil man eben nicht weiß, was ist noch ein Dokument und was ist gelogen. Denn machen wir uns nichts vor, ich möchte dem aber jetzt auch nicht vorgreifen, die heutige sogenannte Medienberichterstattung, Bildberichterstattung, sei es Zeitungen oder Fernsehen, alles, was Bildberichterstattung ist, ist ein Bestandteil der Kriegsführung heute, irgendeiner Partei. Man muss das einfach wissen. Es gibt keine Alternative und das Entsetzliche daran ist, dass wir ja das nicht überprüfen können. Also ist eigentlich das, kann das Misstrauen gegenüber irgendeinem Anspruch, dass irgendetwas Dokument sei, kann heute nicht größer sein. Also das kann nicht groß genug sein. Das geht nicht darum, dass individuelle Personen lügen, aber wenn man mal sich auch nur annähernd vertraut macht mit dem Problem, dann merkt man, dass die Glaubwürdigkeit der Bilder nicht von ihrem dokumentarischen Charakter abhängt, sondern davon, ob sie einen Glaubwürdigkeitscode erfüllen. Die Bilder müssen wirksam sein für das, was sie zu sagen haben. Das ist ihre Wahrheit, die als solche benutzt wird und nicht das, was sie wirklich sagen oder belegen. Schauen Sie nur mal in diesen televisuellen Nachrichten, wenn Kriegsberichterstattungen kommen, dann merken Sie ja Folgendes. Also das, was eigentlich wichtig ist, ist ja das, was im Fernsehen nie stattfinden kann auf dieser Ebene, weil man ja im Voraus wissen müsse, was geschieht, damit man ein Fernsehteam mit einer Kamera hinschicken kann, das dann filmt, was wichtig sein wird. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Nun greift man zurück auf das Material, das die einzelnen Menschen drehen, denn interessanterweise hat jeder irgendwo immer eine Videokamera dabei und filmt ununterbrochen, so dass, sei das bei Rodney King, ja, bei diesem Schwarzen, der zu Tode geprügelt wurde in Los Angeles, das war ein Amateurvideo. Vielleicht kann man nur denen noch glauben, aber das ist auch schon heikel, denn sowas kann man auch herstellen, auch in dem entsprechenden Stil mit Verwacklungen. Also das Authentische als Glaubwürdigkeitscode kann man auch wieder herstellen. Aber trotzdem, man nimmt dieses Material. Das Fernsehen weiß nicht, wo irgendetwas passiert. Deshalb können Sie sicher sein, wenn bei den Nachrichten dann nur Nachrichten zu hören, das geht am Radio, aber Nachrichten zu hören beim Sehen, wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher das liest, das geht nicht. Das weiß auch das Fernsehen, also müssen Bilder her. Die Bilder gibt es aber nicht, also nimmt man andere Bilder. Und wenn Sie eine Kriegsberichterstattung haben wollen, dann geht es eigentlich immer mit einer Detailaufnahme irgendwelcher brennender Trümmer. Funktioniert immer. Das heißt, es sind typologische Bilder. Da wäre ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man das sagt, aha, wir illustrieren der größeren Wirksamkeit wegen diese Nachricht, die jetzt verlesen wird, mit einem typenwahren Bild. Aber so wird das ja nicht gesagt, sondern es heißt dann, auf Sri Lanka hat ein Bombenanschlag stattgefunden und dann kommt irgendein Zoom in irgendwelche rauchenden Trümmer, die natürlich vom vorangehenden Jahr am anderen Ende der Welt gefilmt worden sind, aber die man dafür auch benutzen kann. Also dokumentarische Wahrheit gibt es nicht. Und es kann ja durchaus sein, und ich wollte jetzt dem nicht vorgreifen, tue es aber trotzdem, dass wir dank Andy Warhol und der Pop-Art begriffen haben, wie weit mediale Simulation gehen kann. Mediale Simulation als Realität. Ja? Nicht Lüge, Verzerrung, sondern mediale Simulation als Herstellung einer Realität. Die ist dann natürlich real, aber nicht mehr in diesem primären referenziellen Sinn. Es geht nicht mehr darum zu sagen, es bezieht sich auf dieses oder jenes Geschehen, sondern es geht darum, eine Einsicht zu haben, in die Bezugnahme des Bildes auf etwas. Und hier hat Warhol einfach Darstellungstechniken gefunden, die vor ihm niemand benutzt hat und die ganz typisch sind. Also er kombiniert die Serialität bereits benutzter Fotografien, also die in den Zeitungen zirkulieren oder die Bildagenturen herstellen. Er benutzt diese und kombiniert das Arrangement der Bilder, die er dadurch gewinnt, mit einer handwerklichen Technik, in der er ein Großmeister im traditionellen Sinne war, nämlich Siebdruck. Er ist einer der großartigsten Siebdruckkünstler, die es überhaupt in der Geschichte gegeben hat. Und das wäre sozusagen das Unikat seiner Handschrift, auch wenn er dafür wieder Leute eingesetzt hat und so weiter, aber trotzdem. Durch diese Kombination ergibt sich ein ganz merkwürdiger Sachverhalt, dass mit einer traditionalen analogen Kulturtechnik im Siebdruck ein serieller Inhalt kombiniert und neu hergestellt wird. Also, und wir wissen ja, dass Andy Warhol dann, das steht auch wieder auf dem Kopf, egal, dass er solche Dinge oft benutzt hat. Zum Beispiel in der Serie Der Most Wanted Man von 1964 hat er an einem ganz großen Gebäude und an mehreren Gebäuden hat er die damals meistgesuchten Verbrecher abgebildet mit den Suchfotos, ja. Und das hat natürlich die Leute irritiert, weil man auch sagte, wieso feiert er jetzt die großen Verbrecher, die da am Gebäude gezeigt werden mit ihrem Porträt und der großen Porträtfigur. Und hier sieht man ja ganz eindeutig, dass das Bild eben eines ist, das durch die Rasterung selber als schon benutztes Bild gezeigt wird. Wieso sind die Glocken so laut? Nein, ich meine, ich trage hier seit Jahren vor, aber mir scheint irgendwie müssen die Glocken jetzt auch lauter werden, damit sie gehört werden können. Naja gut, lassen wir uns nicht irritieren davon. Also dieses Phänomen, wie partizipiert Warhol eigentlich an dem? Dann wissen wir auch, er nimmt Ikonen. Das heißt, er nimmt nicht, kann man sagen, ist das ein zeitgenössisches Porträt? Jackie, da gibt es viele Serien, das ist jetzt Double Jackie, weil es zwei sind. Es gibt aber ganze Serien von Jacqueline Kennedy. Es gibt die ganzen Serien von Mao Zedong, von Lenin, von allen möglichen Leuten. Es gibt auch die von Joseph Beuys beispielsweise, seinem Künstlerfreund, seinem besten Freund unter den Künstlern. Das ist übrigens auch interessant. Ausgerechnet Beuys, der nun etwas ganz anderes gemacht hat als Warhol, bilden so ein transatlantisches Duo oder ein Zwillingspaar, wenn man so will, in Bezug auf die Kunstauffassung. Also er nimmt immer die öffentlich ritualisierte Person, das heißt das Bild der Person, das ist die Ikone. Elvis etc., also auch das ist aber dann auch mit zu bedenken, er gestaltet natürlich auch Plattenhüllen, unter anderem für die Rolling Stones, und es gibt auch Mick Jagger Porträtserien. Er macht das aber unter Umständen auch mit Mäzenen teilweise, also aber nur bekannten Personen. Seine Porträtkunst, die hat einen individuellen Stil. Man kann das mit der Zeit erkennen, was jetzt Andy Warhol-Stil ist, aber er nimmt also öffentlich ritualisierte Personen. Er nimmt Ansichten von Personen, auch sich selber reiht er ein. In dieser Reihenfolge, es gibt ganz verschiedene Selbstbildnisse hier, Four Images, Self-Portrait, Four Images 1986, aber macht schon Selbstporträts in den 60er Jahren, hier 1967, auch wieder als Serialität, das heißt, man sieht ein Gesicht, aber das Bild wird behandelt als etwas Unterschiedliches. Und hier ein Selbstbildnis von 1964, also immer geformt, eigentlich sich selber ritualisierend als öffentliche Ikone oder als mögliche öffentliche Ikone. Und dann gibt es auch schon in den 60er Jahren diese Serie der elektrischen Stühle, und das hat auch wieder zu Diskussionen Anlass gegeben. Andy Warhol hat natürlich auch sehr viel publiziert und sich geäußert in Interviews, und es gibt auch dann die Publikation seiner Tagebücher, die in gewisser Weise sehr interessant ist, obwohl er sich ganz bewusst im trivialen Bereich eben aufhält. Also er äußert sich ununterbrochen und wurde dann natürlich auch gefragt, wieso machen Sie denn das? Ist denn das nicht furchtbar, der elektrische Stuhl? Er würde natürlich nicht leugnen, dass das furchtbar ist, aber er zwingt die Darstellung und unseren Blick in die Indifferenz bezüglich des Themas. Also der elektrische Stuhl hat für ihn als Bildphänomen eben auch nicht die primäre Referenz wie der Autounfall. Er nimmt das ja nicht, um eine Schönheit zu zeigen, sondern er nimmt das, weil es ein zirkulierendes Vorstellungsbild ist, das er nochmals verformt. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigen wird, ist das nur formal gedacht oder worum geht's eigentlich? Wir werden dann sehen, dass bei den Objekten, die Andy Warhol überhaupt nicht mehr verändert, die Frage sich entsprechend zuspitzt. Also wenn er einfach Versatzstücke der Realität nimmt und zur Kunst erklärt, ist das jetzt eine referenzielle Funktion? Ist es ein formaler Manierismus? Geht es nur um die Verformung eines Bildmotivs oder worum geht es? Also steht diese Kunst noch für eine Lebensform? Hat sie noch eine kritisch-realistische Funktion oder ist sie nicht affirmativ, jetzt in diesem üblichen Sinne gedacht, nämlich beschönigend? Und Andy Warhols große Leistung als Person bestand darin, dass er sich als mediale Spiegelung der Vermutbarkeit dessen verstanden hat, was man überhaupt mit seiner Kunst in Verbindung bringen kann. Er hat nämlich nicht auf diese Fragen geantwortet. Also sagen Sie, was verbinden Sie mit dem elektrischen Stuhl? Ist das kritisch gedacht? Sind Sie ein Gegner der Todesstrafe oder nicht? Wollen Sie damit etwas bewirken etc.? Das ist eine ganz schwierige Faktenlage und man könnte noch nicht mal sagen, irgendwann will er berühmt werden, aber da hat er auch wieder eine relativistische Auffassung davon. Das ist nicht so naiv. Er war überhaupt nicht naiv, Warhol. Er war hochgradig reflektiert. Also was meinte er eigentlich? Zu dem Problem hat er dann aber nichts gesagt, was man von ihm erwartet hätte, sondern er hat nur gesagt, ach wissen Sie, Sie würden sich wundern, wie viele Menschen sich dieses Bild im Wohnzimmer aufhängen würde, sofern die Farbe zum Sofa passt. Das war seine Antwort auf das Problem und damit spiegelt er die Erwartungen der Kunst sozusagen medial wieder zurück. Also das sind ja ganze Serien, die er angefertigt hat. Also die Auseinandersetzung mit der Kunst. Wir wissen, Andy Warhol kommt aus der Werbung ursprünglich. Er entwirft Schuhe auch, er ist Schuhdesigner und hat dann ja, auch ein Buch publiziert, die Philosophie von Andy Warhol, neben den Tagebüchern From A to B, also gesammelte Tagebücher, das sind sehr dicke, also umfängliche, nicht, was da erzählt er, wie einkaufen geht und so weiter. Es ist also schon relativ hart, das zu lesen, aber es gibt immer wieder interessante Dinge. Und in der Philosophie of Andy Warhol, in einem der Gespräche, sagt er Folgendes, der Künstler, was ist der Künstler? Er sagt, an artist is somebody who produces things that people don't need to have, but that he, for some reason, thinks it would be a good idea to give them. Also der Künstler ist jemand, der stellt Dinge her, die die Leute nicht brauchen, aber er gibt ihnen die Idee, dass es gut wäre, diese Dinge zu haben. Das macht er aber auch konzeptuell. Also tatsächlich gibt es kunsttheoretische Äußerungen von ihm und da arbeitet er mit zwei Raumbegriffen. Es gibt den leeren Raum und es gibt den wasted room, also den verschwendeten Raum. Und der leere Raum ist das, was er eigentlich bevorzugt. Und er sagt, empty space is never wasted space. Also er träumt von einem vollkommen leeren Raum. Aber, und er sagt, also wasted space is any space that has art in it. Also die Kunst zerstört diesen leeren Raum. Und folgerichtig nennt er seine eigenen Kunstprodukte Junk, Plunder. Plunder, was diesen Raum füllt, der leere Raum, der in der Moderne so eine spirituelle Größe war, wird jetzt eben gefüllt mit Zeichen. Und diese Zeichen, ob die als Kunst bewertet werden, als Objekte, das ist für Warhol ein rein kommerzieller Gesichtspunkt. Also so drastisch war er auch in seiner Strategie der Affirmation, denn er ging ja dann auch auf Partys und hat Polaroid-Fotos gemacht von Prominenten. Oder machen lassen. Er hat ja auch Dummies geschickt, also Leute, die wie er gekleidet waren, die ihn vertreten haben, also Doppelgänger. Und die waren gut gebaut, weil er selber ja im Grunde schon ein Doppelgänger eines bestimmten Images war, mit Perücke und so weiter. Also war das der echte Warhol oder nicht? Und da gibt es ja diese Äußerungen von ihm, also wenn ein Polaroid $50.000 kostet, ist es Kunst. Und vorher halt nicht. Also. Ist das jetzt kritisch gemeint oder nicht? Er beschreibt einen Regulierungsmechanismus sehr konsequent. Er sagt natürlich, being good in business is the most fascinating kind of art, aber das kann man auch nur einmal sagen und er sagt es ja eigentlich auch nur ein einziges Mal. Also seine Situierung in der medialen Situation einer Lebensform ist sehr entscheidend und es könnte sein, aber das müsste man tiefer analysieren, das kann ich hier nicht tun. Dass seine Herkunft als Ankommender in der neuen Welt ihm ja eine ganz besondere Optik ermöglicht, eventuell. Das heißt, dass er eine ganz große Fähigkeit entwickelt, wirklich die generativen Prinzipien der US-amerikanischen Kultur zu zeigen. Und das wäre ein weiterer Bestandteil von Pop-Art. Ich sage Ihnen das ganz einfach so. Es geht hier auch keinerweise um irgendwelche ideologisch-politischen Dinge. Aber die US-amerikanische Kultur, die natürlich auf einem Massenmord an den Ureinwohnern beruht, das soll gesagt sein, das ist aber dann eliminiert worden und was passiert seither? Dann gibt es den Go West, den Zug nach Westen und es gibt die Gründungen. Wenn Sie über amerikanische Bürgerrechtspolitik des 18. Jahrhunderts, die großartig ist, Bescheid wissen wollen, also diesen Stolz der Republikaner als Demokratieideal, wo ja auch Menschenrechtsverfassungen formuliert worden sind, die äußerst bedenkenswert sind, in großer Radikalität, dafür haben wir neben vielen historischen Dokumenten die unvergleichlichen Romane von James Fenimore Cooper, die Lederstrumpferzählungen zum Beispiel, vor allem der Band 3 über die Ansiedler. Das wäre das Dokument, was zu studieren wäre. Also das bewegt sich. Es werden in der Bewegung agrarisch, also das Land erobert, die Indianer getötet, das Land wird besetzt, es wird besiedelt. Was vorher war, wird nicht berücksichtigt. Und dann ist die Frage, wie sich jetzt diese Kultur aufbaut. Von dem Zeitpunkt an, wo die Mechanisierung einen Transport ermöglicht, also Eisenbahn zum Beispiel, also vor allem Eisenbahn. Und dann später die anderen technischen Medien, passiert Folgendes: Die US-amerikanische Kultur entwickelt sich als Technikkultur von Anfang an. Sie wissen, dass man immer sagt, die US-Amerikaner sind kulturlos, aber das, was soll das heißen, wenn ich sage, ich will mich jetzt nicht auf diese Ebene begeben, es interessiert mich nicht. In Tat und Wahrheit ist ihre Kultur, die gesamtgesellschaftliche Kultur, ist identisch mit einer technischen Mediatisierung des Lebens, die in Europa eine späte historische Verformung der vortechnischen Zeit war. Aber diese vortechnische Zeit gibt es nicht in den USA. Und das ist das Interessante, was man verstehen muss. Deshalb funktioniert ja diese Kultur ganz anders. Es ist eine Kultur, die einzige Folklore, die es in den USA gibt, außer die Erinnerung an die Sklaven oder an die Urvölker, die man ausgerottet hat, aber die eigene Kultur, die intrinsische Kultur ist Technofolklore. Das ist immer Hightech, also heute Hightech, früher Technofolklore. Und das ist interessant. Die ganze Lebensweise spielt sich in der Industrialisierung ab, in der Technisierung, in der Mechanisierung, in der Maschinisierung und dann auch in der Mediatisierung. Und für alle die Leute, die in die USA gekommen sind, als Einwanderer, vor allem im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert, war das ein Bezugssystem nicht auf eine primäre archaische Kultur, das war oft Kultur, die mitgebracht wurde durch die verschiedenen Völker und Nationen, die ihre eigene Kultur pflegen, Little Italy, Little China und so weiter und so fort, oder Chinatown, egal wo, diese tribalistische Struktur, ja, die Schwarzen nicht, die hat man ja enteignet und gezwungen, aber diejenigen, die freiwillig auswandern, haben ihre Communities behalten, sehr lange. Und da gab es immer eine Doppelexistenz. Es gab eine Doppelexistenz, eine Kulturidentität nach innen und eine Partizipation an der US-amerikanischen Lebensweise, die konkret und abstrakt zugleich war. Nämlich abstrakt insofern man teilhaben konnte an großen Maschinen, an großen Technologien, an großen Austauschprozessen. Denken Sie an den Film. Wieso wird in den USA der Film, ich sage das jetzt auch wertfrei, zu einer neuen Sprache? Weil das visuelle System dasjenige ist, was die Diversität der Sprachen durch eine neue Sprache ersetzt. Die Sprache der Bilder, der bewegten Bilder. Die Sprache des Konsumkapitalismus oder der Konsumästhetik ist ebenfalls eine solche Sprache. Und es gibt viele amerikanische Kulturkritiker und Kulturtheoretiker, also in den USA, die gesagt haben, die US-amerikanische Kultur funktioniert hieroglyphisch. Das heißt, die Zeichen sind Bilder. Die Objekte sind sprachlich und aus der Sprache wird immer etwas Objekthaftes gemacht. Diese ganzen Aufteilungen, die man von Europa erkennt, funktionieren dort nicht. Mir gefällt diese Darstellung, weil sie auch verdeutlicht, entgegen allen anderslautenden Äußerungen ist die US-amerikanische Kultur sehr, sehr verschieden von der europäischen. Da kann man dazu sagen, was immer man will. Man müsste es ja erstmal verstehen, wie sie funktioniert. Und ich glaube, Andy Warhol hat verstanden, wie die US-amerikanische Kultur funktioniert. Und es wird ihm geholfen haben. Er kommt ja aus einer, jetzt habe ich vergessen, was von einer Sprache er, Ruthenisch. Ja, seine Muttersprache ist Ruthenisch. Er kommt aus dem Grenzgebiet zwischen Tschechien und Polen und ist mit seinen Eltern ausgewandert in die USA. Die Mutter spielt dann übrigens eine große Rolle. Wir werden gleich auch noch etwas dazu hören. Und der kleine Andy, der also übrigens immer schon ein großes Talent hatte, Menschengruppen für seine Interessen zu organisieren. Es ist legendär, er wohnt, glaube ich, mit seiner Mutter dann in Brooklyn und bringt dann seine Freunde dorthin. Er macht eine Lehre als Schuhdesigner und arbeitet als Grafiker und er macht dann Entwürfe. Die Entwürfe werden kopiert und variiert und er lädt immer Freunde ein, die ihm dabei helfen, aber die Mutter kocht und die werden bewirtet und es soll so gewesen sein, dass die Freunde eigentlich das so großartig fanden, dass sie überhaupt nicht gemerkt haben, was sie da eigentlich alles geleistet haben als Arbeitszeit für Andy und so weiter. Und so war das sein Leben lang, hat er Leute benutzt. Ob er jetzt missbraucht, ist einer der strittigen Punkte. Und er hatte einen unerbittlichen Blick auf die Funktionsweisen der US-amerikanischen Kultur, eben aus einer hieroglyphischen Kultur. Was heißt das, hieroglyphisch? Hieroglyphisch heißt, dass an allen Zeichen ein Glanz, ein stofflicher Glanz vermittelt ist, der eben nicht nur Sprache ist, sondern immer Sprache, Begriff und Objekt, wie das im alten Ägypten auch so war. Deshalb geht es nicht um einen kritischen Diskurs, sondern es war die Möglichkeit, zum Beispiel Image, Glamour, Aufmerksamkeit, so wie Campbell oder Elvis Presley oder jeder, der in den USA Karriere macht, verwandelt sich ja in ein Logo seiner selbst. Nicht notwendigerweise, es gibt Ausnahmen davon, aber nur wenige, ja, die mit ganz großer Insistenz sich dem zu entziehen versuchen. Bob Dylan beispielsweise ist aber einer der ganz wenigen, die das zumindest ernsthaft versuchen. Aber bei den meisten anderen ist es sofort die Verwandlung. Man besetzt eine Stelle als medialer Star in diesem Hieroglyphenzirkus. Man verschafft sich einen eigenen Glanz. Und das ist nicht die eigene Identität. Das ist eine Rolle. Jeder spielt eine Rolle. Deshalb, dass dieses Auftreten, die Selbstläufigkeit des Erfolgs zum Beispiel, verwandelt das Individuum in ein Zeichen. Und deshalb ist das Individuelle in den USA das, was auf höchstem Niveau alle gleich macht. In den USA ist jeder ein Individuum, der dasselbe hat wie jeder andere des gleichen Einkommensstandes. Das ist das Zeichen der Individualität, ist die komplette Egalität, eigentlich normiert, aber freiwillig, weil das Ritual nur so funktioniert. Und der Film als eine Bildsprache ist sozusagen wie eine Lingua Franca für alle diese Völkergruppen, die ja sonst ihre eigenen Sprachen sprechen. Richtig problematisch in den nächsten Jahren wird es übrigens mit den Mexikanern, wie wir wissen, mit den Hispanos, die jetzt langsam wirklich Kalifornien überfluten und irgendwann die Mehrheit der Bevölkerung bilden und weiterhin ihr Spanisch sprechen und so weiter. Es gibt also besondere Probleme. Deshalb ist ja dort auch eine Mauer gebaut worden und so weiter. Aber eigentlich war die USA als Einwandererland das Versprechen, jeder kann auf seine Weise glücklich werden, er kann seine Sprache sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit der kompletten Dezentralität, das ist so. Und das darüber ist ein Artefakt einer Verständigung. Vielleicht so, ich stelle mir das so vor, ich glaube eher, sonst wie nur noch in Indien, ja, wo es 800 Sprachen gibt und man spricht dann ein Englisch als gemeinsame Sprache. So ähnlich ist es in den USA natürlich auch, weil die Muttersprachen der Leute ist ja hörbar. Also selbst bei Henry Kissinger war ja hörbar, dass er einen deutschen Akzent sprach als amerikanischer Außenminister. Das heißt, das sind ja alles solche Hybridexistenzen, Doppelkodierungen. Und deshalb ist das Gemeinsame ein solches Spiel auf einer Metaebene. Und Warhol inszeniert das. Also, und er benutzt ja auch die Medien. Und es ist bekannt, er hat dann in New York in den 60er Jahren eine Factory, eine seltsame Factory, die er Factory nennt, Fabrik. Das ist ein Ort, da kann jeder anklopfen, da muss ich aber den Regeln unterwerfen. Und eigentlich will jeder, dass Andy mit ihm einen Film macht, ja. Andy macht Filme und jeder wird Schauspieler in einem Film von Andy. Immer läuft die Kamera, aber es läuft nicht nur die Kamera. In dieser Factory läuft jahrelang immer ein Tonbandgerät. Andy Warhol inszeniert Partys, Festivitäten, Aktivitäten aller möglichen Art und nimmt aber nicht daran teil, sondern registriert alles, filmt und zeichnet auf. Er hat den Übernamen bekommen in seiner eigenen Factory, Recording Angel. Das war sein Name, Recording Angel, das war Andy. Alle anderen waren promiskuitiv und Feste gefeiert und Drogen genommen. Und Andy war das Nullmedium, wie bei Malevich, die Null-Ikone. Er war das Nullmedium, der selber keine sexuellen Beziehungen unterhielt, mit wem auch immer, der keine Drogen nahm, und der eigentlich erotisch liiert war, nur mit seinen Aufzeichnungsgeräten, also mit dem Tonbandgerät. Und da gibt es eine fantastische Äußerung dazu. Ich bewundere Andy Warhols Intelligenz, ich gebe es ganz offen zu, in der Selbstbeobachtung und Artikulation. Er sagte, wo hat seine Angst aufgehört vor dem Leben, sagt er. Der Kauf eines Tonbandgerätes beendete tatsächlich, was immer ich an Gefühlsleben gehabt habe. Aber ich war froh, mich davon zu trennen. Nichts war je wieder ein Problem, weil, wenn ein Problem sich selber in ein gutes Tape verwandelt, dann ist es kein Problem mehr. Ein interessantes Problem wurde ein interessantes Tape. Gut, jetzt muss man Folgendes dazu erzählen. Es gibt eine ganz drastische Geschichte. Also die Leute gehen ein und aus. Es gibt auch wirklich sehr, sehr schwierige Dinge. Also berühmte eine Jugendfreundin Bob Dylans, Eddie Sedgwick, bringt sich um im Rahmen der Factory. Es gibt zahlreiche Selbsttötungen von Leuten, die das eben nicht aushalten. Es ist nicht unmenschlich, aber es ist kalt, indifferent. Warhol ist keine Person, an die man sich adressiert. Er bildet ein Medium unglaublich vieler Aktivitäten. Er hat zahlreiche Filme gedreht, die extrem interessant sind, also auch formal, aber man könnte jetzt nicht sagen avantgardistisch in dem, was man sich so vorstellt, aber 8 Stunden Empire State Building oder 24 Stunden Filme in seiner Factory, ja, die man sich durchaus auch als Zeitrhythmus zu Gemüte führen muss. Das ist einfach so, wurde eine Kamera aufgestellt und es wurde gefilmt, in Echtzeit könnte man sagen, reproduziert. Neben den Spielfilmen, die Warhol dann auch inszenierte, ja, als Regisseur, waren das einfach Filme, Kamera laufen lassen. Und was eben vor der Kamera stattfindet, das sah man dann auch. Und was nicht vor der Kamera stattfand, das sah man eben nicht. So einfach ist das. Dann gehörte natürlich die ganze Mode dazu, die er entworfen hat. Es gehörte auch die Musik dazu. Andy Warhol, interessanterweise extrem wichtig als jemand, der Leuten die Möglichkeit gegeben hat, aufzutreten in ihrer ganzen Radikalität. Also Velvet Underground gäbe es nicht ohne Andy Warhol. Lou Reed ebenfalls nicht, der allerdings nie über die Intelligenz verfügte, die Andy Warhol hatte, nur nebenbei gesagt. Aber Velvet Underground war so die Band, die dazugehörte. Ich sage das nur deshalb, weil die Bilder, das war nur ein Teil, ja? Es war wirklich eine Lebensform. Und wie gesagt, man ging ein und aus und Warhol sagte ja, jeder kann berühmt sein, aber nur für 15 Minuten. Das heißt auch, ich kann mit jedem einen Film machen, für 15 Minuten hat er das Recht zu spielen, ich selber auch, und dann muss man wieder verschwinden. Und es gibt 1968 ein Attentat auf Andy Warhol, und zwar eine äußerst interessante Frau schießt auf ihn, sie will ihn umbringen. Und das ist Valeri Solanas. Valeri Solanas, zuweilen auch mit Solanis geschrieben. Die publiziert übrigens ein Manifest, das auch auf Deutsch übersetzt worden ist, das Manifest zur Vernichtung der Männer. Also das ist eine der wirklich bewundernswert radikalen Feministinnen. Ein guter Mann ist ein toter Mann. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. So. Und sie exekutiert das an Andy, weil sie ihn entsetzlich findet. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass er mit ihr keinen Film dreht, ist durchaus möglich, denn man weiß, dass sie in der Factory verkehrte. Ja? Aber das lassen wir auf sich beruhen, die Psychologie interessiert mich nicht. Auf jeden Fall schießt sie 1968 auf ihn, verletzt ihn schwer und er lässt dann auch von Richard Avedon eine Fotografie machen nach seiner Genesung. Da sieht man den Bauch, das zeige ich Ihnen nicht, das sieht aus wie so ein Pössl mit vielen Schnitten und so. Und er sagt dann auch, wie war das, Andy? Ich meine, er verzichtet dann von sich aus auf irgendwelche Stellungnahmen dazu. Und er sagt dann Folgendes, was der verletzte Körper mit ihm macht und mit der Rückkehr in die Gesellschaft, sagt er Folgendes, das ist ganz typisch. Sie machen einen langsamer irgendwie. Ich kann nicht mehr tun, was ich will, und ich bin so zerschnippelt, dass ich aussehe wie ein Kleid von Dior. Es ist ziemlich furchtbar, in den Spiegel zu gucken damit, aber irgendwie sehen die Narben auch toll aus. Sie erinnern mich daran, dass ich krank bin und dass ich nicht weiß, ob ich jemals wieder hinkomme. Und jetzt kommt's. Bevor auf mich geschossen wurde, hatte ich immer den Verdacht, dass ich fernsehe und nicht lebe. Sagen wir, gut, das ist jetzt das Realitätsprinzip. Jetzt entdeckt er das wirkliche Leben, weit gefehlt. Er sagt Folgendes. Genau als auf mich geschossen wurde, wusste ich, es ist Fernsehen. Also dieses Dezentrierung, Desubjektivierung, sich als mediales Produkt verstehen. Das ist eigentlich das Programm. Und nun lese ich Ihnen einige Passagen. Ich zeige Ihnen hier übrigens Werke, also nur für den Reichtum, auch stilistisch. Er hatte also Totenschädel, sagen wir allegorisch, Hammersichel, Dollarzeichen etc., alles Mögliche. Es gibt ja kaum ein Thema, das er da nicht behandelt.
auch Flowers, das sind ganz großartige Bilder aus den 60er Jahren, die zum Teil auch aus Ausschneide- und Ausmalbögen von Kindern einfach verwendet wurden. Das heißt, er erfindet thematisch nichts. Das Originäre sind die Techniken der Darstellung oder der Visualisierung oder eben der Thematisierung. Insofern er so etwas überträgt, eigenhändig per Siebdruck auf ein Bild oder eben auch die gewöhnlichen Dinge, die gewohnten Dinge. Es gibt keine Rätsel in Bezug auf die Identifikation des Sujets in den Werken, Bildern von Andy Warhol. Oder auch diese Serie der Mona Lisa, die wohl zeigt, dass ein Unikat überhaupt serialisiert ist. Und damit sind wir beim Thema Referenz, Serialisierung. Was ist eigentlich damit gemeint? Ich lese Ihnen eine Passage vor aus dem Buch von Klaus Teweleit, aus dem Band 2Y seines Projektzyklus Buch der Könige, Recording Angels Mysteries. Da geht es unter anderem um Elvis Presley, Ezra Pound und Andy Warhol. Untertitel vom Schreiben zweiter Versuch im Schreiben ungebetener Biografien, eine Biografie von Klaus Teweleit über Andy Warhol und das Problem der Macht. Ich lese Ihnen das deshalb vor, weil Teweleit hier eine Sprache findet, die dem Gegenstand angemessen ist, also sagen wir eine theoretisch sich bewegende, aber sehr saloppe Art des Darstellens. Warhol war nicht Schwimmer, niemals kam Wasser an die Drähte, nie war er öffentlich zu sehen ohne Verhüllung, ohne das zweite, das hergestellte Hautdesign. Das stimmt, Perücke, Brille, was auch immer. Immer Travestie eigentlich, Travestie seiner selbst. Was ist das wahre Gesicht von Andy Warhol? Das gibt es nicht, es gibt nur die Darstellungen, die Serie der Darstellungen. Der Öffentlichkeit und seinen Mitarbeitern gegenüber konstruierte Warhol sich als technifizierte Leere, eine Hülle ohne Charakter, als Typ im Andy-Anzug, wandelnder Medienverbund, gleichbleibend, designter 62,5 Kilokörper, der aufnimmt, mischt und wiedergibt, was er sieht und hört, Servomechanismus verschiedener Aufnahmeapparaturen, keine Absichten oder Interessen verfolgend, als die eine produzieren zu wollen und bezahlt zu werden, öffentlich zu sein, Leute zu treffen, ohne in Beziehungen zu geraten. Rekorder in Menschengestalt, entschlossen nur eigenen Regeln zu folgen und keinen prinzipiellen Einschränkungen zu unterliegen, auch nicht der des Alterns, jedenfalls nicht in seiner sichtbaren, der kunstlosen Form. Straffungspflaster. Die durch nichts beschränkte oder beschriftete Lehre, die jemand für sich in Anspruch nimmt, gilt auch in Gesellschaften, die die Entleerung und Anonymisierung des Subjektes durch die Art ihrer Warenproduktion professionell betreiben, als gefährlich, unmoralisch böse oder hybride, durch nichts reguliert, außerhalb aller Bindungen, im Prinzip zu allem fähig. Die Leere wird gefüllt mit der Figur des bösen Buben. Für den Augenschein herrscht am Pol Leere etwas anderes, also am Pol der Macht, Pol der Leere, Pol der Kunst, also Teweleit arbeitet mit diesem Begriff Pol wie Nordpol, Machtpol, Pol der Leere. Etwas anderes, weniger das Böse als die Schwerelosigkeit. Verpflichtung zur gewichtslosesten aller Eigenschaften, zur Intelligenz. Also Warhol als Aufzeichnungsmaschine, Warhol als Recording Angel, immer eine andere Version, die Autounfälle, die Pepsi-Deckel und so weiter, all das, was schon existiert, wird jetzt nochmals überformt, könnte man sagen. Nun gibt es einige erstaunliche biografische Kennzeichnungen, die ich ebenfalls Ihnen referiere mit einer kurzen Passage aus Teweleits Buch. Mit dem erwachsenen Andy Warhol hat Julia, das war die Mutter, Julia Warhola, oder Warhola, wie die Familie heißt im Ruthenischen, also aus Polen-Tschechien kommend. Mit dem erwachsenen Andy Warhol hat Julia Warhola in New York über 20 Jahre lang dasselbe Haus bewohnt. Jeder neue Morgen sieht die beiden im Gebet an Julia Warholas Hausaltar. Warhol ist ein Leben lang jeden Sonntag mit seiner Mutter in die Kirche gegangen, als gläubiger Katholik. Auch das ist interessant in Bezug auf die Idolatrie. Und wenn Sie vorgeführt bekommen wollen, wie die Kirche, was die Kirche für einen Bezug zu den Medien hat, dann haben wir in den letzten Tagen ja ein wunderbares Anschauungsbeispiel bekommen. Es gibt keine zweite Organisation auf der Welt, außer die katholische Klerikalelite, die einen direkten total Zugriff auf die internationale Medienlandschaft hat. Also was Osama Bin Laden mühsam über Al Jazeera überhaupt einspeist oder übers Internet, ja, was ein anderes Medium ist, weil es dezentral benutzt werden kann, also inoffizialisiert, ist etwas ganz anderes, aber die katholisch-klerikale Elite des Vatikan hat einen direkten Zugriff auf sämtliche televisuellen Medienanstalten der Welt. Eine komplette Gleichschaltung, das muss man sich mal vorstellen. Davon hat die Mafia ein Leben lang geträumt, das hat sie nie fertiggebracht. Und insofern ist die Idolatrie des katholischen Andy Warhol als Strategie in den USA natürlich durchaus in einem intimen Zusammenhang zu sehen. Das hat übrigens nichts damit zu tun, ob man ihn jetzt für gläubig hält oder nicht. Ich will das gar nicht bezweifeln. Also, und es ist interessant, dass vielleicht das für ihn auch ein mediales Ritual war. Durchaus möglich. Es geht gar nicht darum, ob er jetzt neben seiner Kunst ein eigentliches Leben geführt hat mit seiner Mutter als gläubiger Katholik. Das war eben seine Lebenspraxis. Es ist alles insofern inszeniert. Also, jeder neue Morgen sieht die beiden im Gebet an Julia Warholas Hausaltar. Rosenkranz-Serie. Superstars Viva und Bridget Polk registrierten erstauntes Kruzifix in Warhols Schlafzimmer, als sie sich nach dem Attentat um seine Mutter kümmern. Rosenkranzperlen an allen Schranktürgriffen. Erst als Julia über 80-jährig mit Gleichgewichtsstörungen und Gedächtnisverlust nicht mehr alleingelassen werden kann und Andy nicht ausreichend Zeit hat, sich um sie zu kümmern, schickt er sie 1972 nach Pittsburgh zurück ins Haus eines der Brüder. Gut, also dann wechselt jetzt Heveleit zur Frage der Serialität und sagt dann, ja, also Picassos 4000 Meisterwerke, darauf bezieht sich übrigens Andy Warhol. Andy Warhol sagt, ich kann Picassos 4000 Meisterwerke an einem Tag machen, weil das ist eine Frage der Serialität. Man muss nur Serien herstellen. Und tatsächlich kann es ja sein, dass Picassos Meisterwerke als Variationen ja auch Serienfertigungen sind, allerdings als Unikate mit Zertifikaten der Unterschrift. Also die Serialität, ich bin mit dem avantgardistischen Prinzip verknüpft von A Rose is a Rose is a Rose von Gertrude Stein. Ja? Mona Lisa ist Mona Lisa ist Mona Lisa oder A Car is a Car is a Car oder A Can is a Can is a Can. Also was auch sagen wir, als I can, as I can, as I can. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich kann es, mediale Behauptungen, Star werden, berühmt werden durch Wiederholung. Gut, am 23. September 1983 notiert Andy Warhol in seinem Tagebuch, und das ist auch eine Seite, die ich Ihnen vorführen möchte, denn die ist eigentlich sehr ehrlich. Das ist ja das Erstaunliche, dass er keine Tarnung betreibt in Bezug auf Dinge, die er vielleicht selektieren würde. Das ist auch das Erstaunliche. Er ist neutral und lässt es zu und registriert es. Er registriert auch die eigene Biografie. Und im September 1983 gibt es im Hause von Heinz eine Party. Die Familie Heinz, das sind die Tomaten-Ketchup-Produzenten. Die Tochter der Generation, die hier beschrieben wird von Andy Warhol, ist ja die Ehefrau des Herrn Kerry, die zweite, die ihm den Wahlkampf finanziert hat kürzlich, eine der reichsten Frauen der USA, die Kerry geheiratet hat, die Witwe Heinz. Das ist die, die schon deshalb unangenehm auffiel, weil sie als Frau klare Vorstellungen geäußert hat, 6 Sprachen kann, im diplomatischen Dienst war und aus einer reichen Familie kommt. Also so eng sind die Zusammenhänge. Und Warhol beschreibt seine Teilhabe an einer Party in der Familie Heinz. Und das ist nun sehr aufschlussreich. Ich zitiere nach Heveleit. Das war der Abend, an dem Drew Heinz die Riesenparty zum 75. Geburtstag ihres Mannes Jack gab. Sie war im Garten hinter ihrem Stadthaus auf der Riverview Terrace beim Sutton Place. Das ganze Ufer war beleuchtet. Es waren Unmengen von Leuten da. Ungefähr 50 Tische und an jeden 10 Leute. Alle trugen Kostüme von 1890. Ich war das Einzige mit Schlips und Dinnerjacket. Ahmed Ertegun war mit Fetz, Jerry Zipkin mit Schnurrbart. Gleich als ich hinkam, lief mir Mrs. Heinz über den Weg. Ich sagte ihr, dass meine Begleiterin Cornelia abgesagt hatte und sie sagte, na, dann sitzen Sie eben neben niemandem. Ich fragte sie nach Malcolm Forbes, weil ich ihm etwas geben wollte und sie sagte, ach, schmeißen Sie es doch einfach über die Mauer. Ich war sprachlos. Sowas nennt man wohl schlagfertig. Ich sollte an Tisch 2 sitzen und das war ein guter Tisch, doch als ich hinkam, stand mein Name auf keiner der Tischkarten. Ich stolperte über Jean Kirkpatrick, die ich im Fernsehen gesehen habe, zu der koreanischen 007 Sowjetsache und das war aufregend. Also wurde ich nach Tisch 18 verfrachtet und an diesem riesigen Tisch saß kein Mensch außer einem Künstler, der für die Familie Heinz arbeitet. Auch Tom Wolfe saß nur mit einem Mann. Aber wir beide, dieser Künstler und ich, waren da unten ganz allein. Der Künstler war jedoch ein hübscher, unterhaltsamer Bursche. Anfangs dachte ich, er sei schwul, weil er ohne Begleiterin war, aber dann erzählte er mir, man habe ihn gebeten, allein zu kommen, deshalb habe seine Freundin mich nicht mitgebracht. Er hieß Ned. Wir tauschten untereinander die Geschenke aus, die wir eigentlich für Mr. Heinz mitgebracht hatten. Seins ist immer noch eingepackt, Entschuldigung. Es ist eine Zeichnung. Ich habe sie noch nicht ausgewickelt, weil sie in der Verpackung so hübsch aussieht. Es gab ein Feuerwerk und ich wurde betrunken. Das Essen war gut, kein Dosenfutter. Sie hatten 100 gut aussehende schwule Kellner und die konnten auch nicht begreifen, warum wir allein an einem Tisch saßen. Leute kamen und fragten, ob wir nicht nach oben kommen wollten, aber ich wollte nicht. Auch Henry Geldzahler, das ist kein Pseudonym, das ist ein Freund von Warhol, der gute Bücher über die Popart geschrieben hat. Aber das ist natürlich interessant, dass er Geldzahler heißt. Auch Henry Geldzahler kam und fragte, aber ich wollte nicht. Dann sagte Ned, er müsse auf die Toilette und ich sagte, wenn er das täte, dann ginge ich. Er sagte, das ist hart. Er war auch betrunken. Aber ich ging nicht, es war kalt und wenn es kalt ist, kann ich nicht denken. Ich sitze dann da wie ein Häufchen Elend. Wäre all dies in einem Haus drinnen passiert, wäre ich aufgestanden und einfach gegangen, aber ich saß wie gefangen. In der Kälte wie festgefroren. Und dann kam der Künstler zurück und da bin ich gegangen. Vor dem Dessert, es war echt verrückt und meine letzte Party im Hause Heinz. Also, interessant ist das deshalb, weil, sagen wir, Empfang bei der Welt, ja? Empfang bei den Mäzenen, Empfang bei den Reichen, also diejenigen, die ja vielleicht auch an die Warhols Kunst kaufen. Eine Party, nicht? Die Empfang der Künstler. Im 1983, also da war Andy Warhol dann wirklich weltberühmt und auf der Höhe seines Ruhms und nicht mehr der wilde Pop-Artist der 60er Jahre, sondern wirklich eine realisierte Ikone, ein Star und so weiter. Die öffentliche Präsenz der Kunst als Kunstform, könnte man sagen, niemand interessiert sich für ihn im Hause der Ketchup-Fabrikanten, die er ja nun auch oft benutzt hat für seine Dinge. Also seine Empfehlung war eben, dies alles hinzunehmen und sich so zu stilisieren, dass man irgendwie keine Probleme hat. Obwohl man merkt ja an allen Ecken und Enden seine Erregung, auch diese Beobachtung zum Schwulsein, es scheint ja nicht so zu sein, als ob ihm das Freude bereitet hätte, wenn ihm solche Avancen gemacht worden wären. Alles, was mit Sexualität zu tun hatte, war für ihn phobisch abgelehnt. Deshalb gibt es von ihm ja auch Sätze wie, jeder sollte eine Maschine sein, jeder sollte jeden mögen, man hat dann keine Probleme mehr und so weiter. Also diese mediale Verformung war ein Organisationsprinzip seiner Kunst, auch und seines Lebens. Er hat dann spät auch noch religiöse Themen in Bildern gemalt, das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, aber interessanterweise, wenn er denn ein gläubiger Katholik war oder ein gläubiger Christ, wobei als Katholik gläubiger Christ, dann haben jedenfalls diese Bilder nichts damit zu tun. Es geht hier nicht um die religiösen Aspekte, sondern um das nochmalige Machen. Es gibt übrigens zahlreiche verschiedene Bilder, auch mit Übermalungen von Konturen, also auch eigentlich ein Remake, eine Reartikulation der bereits über Reproduktionen und Bekanntheit kodierten Kunst Leonardo da Vinci, die er einer neuen Sichtweise unterzieht. Also das ist interessant. Es ist ja nicht so, dass er einfach ein Remake realisiert oder wie man in der Musik sagt, eine Cover-Version, also eine nochmalige Interpretation eines Musikstücks, sondern dass dieses Musikstück quasi als Bild eben schon bekannt ist, dass es schon durch die Reproduktionskultur hindurchgegangen ist. Also er nimmt auf der Ebene keine hermetischen Inhalte, auf der Ebene der Thematik. Comics sind eine weitere Inspirationsquelle, die dazugehört, alles was mit dem Leben zu tun hat. Das ist die Aufnahme einer frühen Session der Velvet Underground in New York. 1967, 66 in New York und dann gibt es eben diese berühmten Serien der Campbell-Dosen, hier gezeichnet, gemalt. Das ist auch interessant, das Sujet als solches ist bekannt, aber er macht es nach, also er macht es analog nach, er zeichnet es, er kollagiert es und er nimmt dann auf der anderen Ebene nur die Verpackungen. Also da gibt es eine witzige Geschichte dazu, sowohl für die Firma Campbell, wie für die Firma Heinz, zu der er dann an die Party hingeht. Ich meine, das ist schon klar, wieso er nicht so beliebt ist dort übrigens, denn man hat ihm natürlich Urheberrechtsverletzung vorgeworfen. Zum Beispiel holt er also aus den Warenhäusern solche Kisten, signiert sie und verkauft sie für das 2000-fache an Wert als Kunstwerk. Und da gab es dann natürlich, also ohne eine weitere Veränderung, außer die Unterschrift oder das Zertifikat oder überhaupt nur die Präsentation als Kunstwerk Andy Warhols, unveränderte Verpackungsschachtel. Oder auch von hier Apple Juice oder so etwas, gibt es auch einzelne und da gibt es ganze Skulpturensembles, wo dann diese aufgebaut worden sind, auch die Brillo Boxes zum Beispiel, ganz bekannt. Und dann sind das Dinge, die ja jeder Amerikaner, US-Amerikaner kennt. Wir kennen sie aber hier von Andy Warhol und für uns mag das stehen für die US-amerikanische Lebensweise. Also Konsumkapitalismus, das ist die eine Geschichte. Ist er ein Apologet der Warenästhetik? Überhöht er die Erscheinungen eben der kapitalistischen Warenproduktion und ihrer ästhetischen Einkleidung? Oder ist gerade durch dieses Prinzip der Affirmativität, also des Nicht-Veränderns, ist möglich, diese Dinge in einem anderen Kontext zu betrachten und anders zu bewerten. Also die kleine Geschichte übrigens geht so, mit nicht Brillo, aber mit Campbell und Heinz, also deren Erzeugnisse er einfach benutzt, auch unverändert. Es gibt ja auch übrigens Logotechniken, also wer heute den Namen eToy zum Beispiel benutzt oder irgendeinen Namen, kriegt sofort, Prozessdrohungen an den Hals, ja, wegen Urheberrechtsverletzung, Logo-Klau und so weiter. Heute, wo ja alles als Logo-Authentizität geschützt ist, wenn das möglich ist, darf ja niemand anderer dann diesen Namen benutzen. Wir hatten ja hier im Hause auch zwei jüngere Kollegen, die ja eine sogenannte Pain Station entwickelt haben, nämlich ein Spiel, das Schmerz verursacht, aber das nur nebenbei. Und die nannten das Pain Station und die haben prompt massive Briefe von Sony bekommen und anderen wegen PlayStation. Sagt, das geht nicht, das darf nicht sein und so weiter. Also dieses Problem ist natürlich klar, wenn Andy Warhol jetzt auch Campbell benutzt, Heinz und so weiter. Und dann hat man es folgendermaßen, hat man ihm gedroht und irgendwie ging er dann nicht darauf ein. Und dann hat die, ich weiß es nicht mehr, ob es Heinz oder Campbell war, aber das spielt jetzt keine Rolle. Eine der beiden hat dann gedacht, na gut, dann machen wir das halt praktisch und haben irgendwie zwei Einbrecher angestellt, ich sage das bewusst so, die in die Factory eingebrochen sind bei Warhol und geschaut haben, ob man da irgendwas klauen kann. Und dann haben sie irgendeine kleine Statue gefunden, ein kleines Figürchen, das Warhol gemacht hat, offensichtlich haben das geklaut und haben es in einer Auflage von mehreren Hunderttausenden gegossen und haben es an ihren Warenhausketten neben der Kasse aufgestellt für $2.75 und so und den Titel Andy Warhol wirbt für uns verkauft, um sich zu rächen. Das ist aber insofern schiefgegangen, als Andy das natürlich sofort mitbekommen hat, hunderte von Freunden organisiert hat, die sämtliche dieser Dinge aufgekauft haben, er sie signiert hat und für das Hundertfache verkauft hat, als eigene Werke. Also das zeigt so die mediale Strategie, Fake, Fiktionen und Weiteres. Wir haben das Problem natürlich noch nicht geklärt, aber wir nähern uns der Tatsache oder der Fragestellung, was passiert hier eigentlich? Sagen wir so, die Frage ist nicht entscheidbar, sie ist paradox. Man kann sowohl im einen wie im anderen Kontext die Werke betrachten. Aber was heißt es, wenn eine Brillo-Box im Museum ausgestellt wird als Ikone des Konsumkapitalismus oder der Warenästhetik US-amerikanischer Herkunft, dann ist es doch nicht, obwohl es physikalisch das Objekt sich nicht verändert hat, ist es doch nicht die Box, die im Laden steht, als Verpackungsmaterial, die weggeschmissen wird. Obwohl am Objekt selber nichts verändert wird. Man kann jetzt sagen, der andere Kontext macht das, wenn man sagt, das Museum ist ein Container für die Generierung von Kunstwerken. Nicht nur so, dass Kunstwerke in diesem Container aufbewahrt werden, sondern alles, was in diesem Container gebracht wird, wird in ein Kunstwerk verwandelt. Das ist aber nur die eine Seite. Die zweite ist, in diesem Container wird etwas dekontextualisiert, das rückgekoppelt wird an die Lebenswelt und die Wahrnehmung verändert. Das heißt, wenn ich im Containermuseum Brillo Boxes nach Kunstwerkskriterien betrachte, dann ermöglicht mir das eine Differenzierung in der Alltagsästhetik, die mir das Warenhaus nicht liefert. Und das Interessante ist, die Pop-Art ist mit allen Vorläufern, ob das Richard Hamilton ist oder Robert Rauschenberg mit seinen Materialassemblagen oder auch der frühe Jasper Johns mit seinen Target- und Flag-Bildern, also mit den US-amerikanischen Flaggenbildern, gekennzeichnet, dass durch hochkulturelle, hochkünstlerische Techniken serialisierte Massenprodukte nachgemacht werden. Wenn die Massenprodukte selber genommen werden als Objekte, unverändert, dann bedeutet das, dass das Museum eine nicht identische Übertragung ermöglicht, die zu einer Differenzierung der Alltagsästhetik führt, in ihrer Wahrnehmung. Das heißt, die Pop-Art ist die erste Bewegung, die das Museum wirklich konstitutiv braucht, um die Objekte auch wirklich als Wahrnehmungsobjekte zu Kunstwerken zu machen, weil sie sonst so gar nicht existieren würden. Etwas Ähnliches gab es ja mit den Decollagen der Nouveau Realist in Paris, die Ende der 1950er Jahren die Plakatwände zu Kunst erklärten. Wenn Sie an solchen Plakatwänden entlang spazieren, können Sie zwar die Plakate anschauen, aber irgendwann gibt es ja auch diese Relikte, nicht wahr, von den abgerissenen Plakaten. In der Regel betrachten Sie das aber nicht unter Gestaltgesichtspunkten, unter kompositorischen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten der künstlerischen Formvollendung oder was auch immer. Wenn Sie aber ein solches Stück ausschneiden aus dem Alltag und Sie verändern nichts daran, bringen es aber ins Museum und erklären es zur Kunst, dann wird es dort nach solchen Gesichtspunkten betrachtet, als ob es Kunst wäre. Das heißt, die Kunst der Fiktion führt zu einer differenzierten Realitätswahrnehmung. Und wenn man das akzeptiert, dann hat man doch immerhin beim Paradox eine zweite Ebene, wo man sagen kann, gerade die Affirmation im Sinne einer nicht thematischen Kritik an den Objekten ermöglicht die Wahrnehmung einer Realität, wie man sie sonst nicht wahrnehmen würde. Das wäre die kritische Implikation. Und dann liefert natürlich Andy Warhol wirklich Gesichtspunkte für die Interpretation auch der medialen Bilderpolitik. Dann ist er eine kritische Instanz für Bildjournalismus-Fragen. Das könnte ich Ihnen aber nur vor den Originalen zeigen, weil da gibt es extrem Interessante. Es gibt zum Beispiel auch ein Diptychon, ein wirklich Totenbild, ein allergrößter künstlerischer Ausdruckskraft. Auf der einen Seite ein Teil nur schwarz, auf der anderen 17 Car Crashes. Ja? Und das ist natürlich ein zeitgenössisches Bild des Todes, Autounfall, aber gleichzeitig ist es ein Bild über die Todesfixiertheit der medialen Bildberichtungspolitik. Und wenn wir das, ich bin sicher, dass hier, also vielleicht darf ich jetzt die hermeneutische Rückkopplung kurz vornehmen, um an diesem Punkt dann auch für heute zu enden. An diesem Punkt, ich bin sicher, dass meine eigene lebensgeschichtliche Prägung in Bezug auf diese Medienskepsis sehr viel mit der Pop-Art zu tun hatte, weil die Pop-Art hat in meiner Jugend meinen Weltzugang verändert. Ja. Ich war 14, 15 Jahre alt zur Hochzeit der Pop-Art und das war präsent als etwas ganz Großartiges, als etwas ganz Neues. Übrigens fast zeitgleich dann mit der ersten Rezeption von Joseph Beuys. Ich habe auch ein tiefes Verständnis für die Freundschaft der beiden, ohne dass ich das jetzt kurz abhandeln könnte. Und man sah sofort die Fabrikationsprinzipien medialer Inszenierung. Und dass man hatte nicht mehr die Naivität, dass man ein Bild einfach betrachtet wie einen Realitätsausschnitt. Egal, also auch nicht intentionale Kompositionsstrukturen. Und Warhol zeigt, wie mörderisch Ikonenpolitik auf Massenmedienebene tatsächlich ist. Weil die Ikonen, die er benutzt, sind eigentlich alle alles Totenmasken. Also so wie früher vielleicht einer der Ursprünge der Fotografie aus den Totenmasken wirklich herrührt, die man gemacht hat von Gestorbenen. Herstellung von Totenmasken und die Vereinnahmung von Zirkulationsikonen im Massenmedienbereich. Und die ganze Radikalität seiner Desubjektivierung oder Desidentifizierung damit ist außerordentlich konsequent. Das ist aber, wie gesagt, nur das eine Problem. Pop-Art wird dann eingereiht, natürlich auch nicht nur in die bildende Kunst, sondern eine Programmatik der Lebensformen insgesamt, wie das eben in den 60er Jahren auch einen bestimmten Ausdruck gefunden hat. Und ich möchte das dann mit absichtlich, wie diejenigen, die das von früheren Semestern kennen, wissen, dass ich gerne immer den letzten Teil das nächste Mal Ihnen präsentiere, um andere Rückkommensmöglichkeiten zu schaffen und die Schnitte nicht am Ende der Stunde zu machen, sondern mittendrin, weil das auch dann das neue Thema in ein anderes Licht rückt, so dass wir die ganze Erörterung der Frage des referenziellen Nominalismus, ich werde Ihnen erklären, was das ist, mit Marcel Duchamp und dieses ganze Problem, was ist eigentlich referenziell, ästhetisch und künstlerisch an der Kunst, die überhaupt nicht mehr vom Künstler gemacht wird, als solche auf der Objektebene, wie kann man das verstehen, womit hat es zu tun? Und Warhol ist so wie die Travestie von Marcel Duchamp, aber auf der Ebene der technischen Massenmedien und ihrer Bilderpolitik. Und ich glaube, er ist durch das Werk, das er gemacht hat, nicht durch seine Absicht, wie bei Goya, trotzdem einer, der auf dem Niveau von Goya Prinzipien der Bildreferenzialität lesbar macht für unsere mediale Technikgesellschaft und insofern kritische Differenzierungen zulässt, aber nicht anklagt, nichts behauptet, aber durch seine Arbeit eben es möglich macht, etwas in einer Tiefe zu verstehen, die ganz einzigartig ist. Darauf wollte ich und will ich Pop Art konzentrieren, eben auch das nächste Mal dann mit diesem Exkurs und der Vertiefung zu Marcel Duchamp als eine der wesentlichen Figuren der Brechung und der Expansion im 20. Jahrhundert. Ich schlage vor, wie überhaupt ich das sinnvoll finde, lassen Sie sich das unter der Woche, wenn Sie Zeit haben oder sich Zeit nehmen mögen und können, nochmal durch den Kopf gehen. Und dann bitte ich Sie gleich mit Fragen und dem, was dann überständig geklärt werden muss, zu Beginn der nächsten Stunde sich zu äußern. Ich werde dann darauf zurückkommen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und in einer Woche sind wir wieder hier. Auf Wiedersehen.